Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Ich bin Lobowski.
Ich bin Santa.
Und ich bin Andy. Und heute haben wir unsere Episode 19 mit dem Thema der Badab-Konflikt. Und dafür haben wir uns den lieben Dennis mit ins Boot geholt. Guten Tag.
Schönen guten Abend da draußen an den Geräten.
Ja, Dennis hatten wir schon mal dabei, als wir über die Unification Wars gesprochen haben. Und auch bei dem Badab-Konflikt kann er uns heute hoffentlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Weil im Gegensatz zu uns hat er die teuren Imperial Armor-Bücher von Forge World.
Har. Boah, ja.
Genau, wenn ihr wissen, was über Dennis hören wollt, hört euch einfach die Unification Wars Folge an. Instagram-Profil The Iron Within, ganz tolle Sachen, tolle Umbauten, tolle Paintjobs, checkt das einfach aus.
Ach, danke.
Ich glaube, in der Unification Wars Folge haben wir dich ein bisschen ausführlicher vorgestellt, oder?
Ja, aber so interessant bin ich
jetzt auch verlost werden sollten.
Nein. Also, irgendwelche gerne. Ja, die lohnen sich eh nicht. Bei mir fehlt das Poster, was ja im Endeffekt den...
Das sind sie praktisch wertlos.
Quasi. Ja. Also ich nehme die auch, wenn irgendwie der Tisch schon mal wackelt, lege ich eins drunter.
Oder wenn die Kinder was verschüttet haben.
Ja, nehme ich das
zum Aufwischen.
Zum Aufwischen. Achso, ich dachte, um das Kind zu züchtigen.
Auch.
So was machen wir hier nicht.
Hier, aber Dennis, ich weiß nicht, wie es bei dem ist.
Ja, also in Nordrhein-Westfalen, hier ist das alles ein bisschen anders.
Da reicht man sich auch nicht die Hände, sondern gibt erstmal einen Handrückschlag.
Nee, aber meine Tochter, ich ab und zu schiebe ich hier schon mal so ein Buch unter das Kopfkissen. Die sagte nämlich die Tage noch, mein Sohn hatte irgendwie gefragt, so Papa, was ist das eigentlich, was du da irgendwie immer machst? Und sagte ich, das sind Space Marines. Und meine Tochter nur so von hinten, ich liebe Space Marines. Und sagte ich, ja, das bringt was.
Ja.
Ja, ja. Wollen wir ein bisschen was zum Hobby Progress sagen? Was macht ihr gerade so? Dennis, fang doch mal an.
Ich bin dabei, neben jede Menge Mordheim-Banden, die ja sehr dankbar sind, weil die klein sind, zu frickeln, habe ich gerade ein paar Tauschprojekte am Laufen. Eins ja mit dir auch. Da habe ich ja dann über Weihnachten und Silvester den Mentor Legion Captain fertig gemacht. Und den...
Oh ja.
Wenn man den in eine Flasche Cola schmeißt, spritzt das ganz doll.
Mentor.
Hab einen.
Können wir die Aufnahme nochmal starten? Ich als Hunter schäme mich für diesen Witz.
Warum? So eine Flasche, muss aber so eine Punika-Flasche mit Superschluck sein. Der hat ein großes Space. Hab das gleiche mit einem Red Talons Prätor gemacht und sitze jetzt als nächstes an einem Charnel Guard, ne, nicht uninteressant für unseren heutigen Abend, an einem Charnel Guard Librarian. Das ist dann der nächste. Aber da habe ich dann leider noch nicht alle Bits für zusammen.
Sehr cool. Klingt gut. Also wenn man da die In-Progress-Sachen sieht, du hast nichts von deinem Huron.
Ach ja, stimmt, Rechner, meine Güte, ja. Und ich habe den Huron-Sohn himself gerade in Arbeit, einen lore-konformen Huron Blackheart, genau, der sehr, sehr viel Arbeit ist und ich habe sehr viel Greenstuff-Werken dabei gelernt bis jetzt.
Sieht aber auch sehr, sehr geil aus.
Also eben, wollte ich gerade sagen.
Der hat jetzt echt ordentlich Holz vor der Hütte.
Der ist schon mächtig.
Sehr schön. Santa, was geht bei dir?
Ich habe gar nichts wirklich gemacht. Ich habe aber jetzt frühjahrsputztechnisch alte Farben durchgeguckt, welche noch heil sind oder welche ich noch irgendwie retten kann. Und habe immer wieder festgestellt, dass die ganz alten mit der schwarzen Decke tatsächlich besser halten als diese Gummiplastik-Tüten.
Und die ganz, ganz alten mit dem weißen Deckel, der so beschissen aufgeht, halten erstmal richtig gut.
Wenn wir... Sie halten auch ewig zu, aber davon habe ich keinen. Aber ich habe noch welche mit diesem schwarzen Klappdeckel, der halt auch offen bleibt.
Aber ganz kurz, die Firma von den ganz, ganz Alten, das war ja nicht Citadel und die Firma ist noch in Lohn und Brot und man kann die Farben noch bestellen. Ne?
Was macht denn dein Hobby-Progress? Ich will nicht drängeln, aber...
Nee, alles gut, alles gut. Mein Hobby-Progress, ich bin seit meiner Quarantäne, seitdem ich in Quarantäne war, hart motiviert, meine Thousand Suns wieder auf Vordermann zu bringen. Und da ist jetzt auch schon einiges passiert. Ich habe jetzt die nächste, also die zweite Truppe von 10 Rubric Marines in Arbeit. Da ist schon einiges passiert.
Ja, dankeschön. Das Farbschema ist wirklich sehr, sehr, sehr nice und selbst für Siege-Feinde, glaube ich, ist das doch recht attraktiv.
Ja, ich finde auch deine Zangors finde ich auch mega gut.
Voll, mega. Ja dankeschön. Davon habe ich jetzt 40 angemalt. Jetzt habe ich noch einen Schamanen angemalt für den.
Also, der leidet ein bisschen die Siege-Liebe darunter, aber.
Nee, ich musste mich richtig zusammenreißen bei dem Schamanen. Ich dachte mir wirklich kurz vor Schluss so, ich hasse dich, du blöder Kackvogel auf deiner ollen Flugscheibe. Ich hoffe, du bist gleich fertig und ich kann dich erstmal wegstellen und brauche dich dann erstmal einen Monat nicht angucken, was ich auch gemacht habe.
Bleibt die Frage, wo ist der bärtige nackte Wikinger?
Ah, oh, fuck, die Überleitung hätten wir am Ende haben müssen, aber.
Aber es hat sich gerade so angeboten.
Ja, aber wo du gerade dabei bist, bei mir ist, ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt steht, bei der Challenge, aber ich habe schon die Flugscheibe.
Ja, also die Challenge haben wir nicht wirklich angeteasert bisher im Podcast, deswegen würde ich das gleich gerne erstmal machen.
Oh, Entschuldigung. vergesst an dieser Stelle, was ich gesagt habe.
Genau. Dann mache ich das jetzt zuerst, bevor ich meinen Hobby-Progress mache. Und zwar wollen wir fürs Jahr 2022 die Hashtag BIN, also BIN, B-I-N-N, beim Imperator nichts Neues, Challenge 2022 ist das Hashtag, also BIN Challenge 2022. Und die besteht dieses Jahr daraus, dass wir einen nackten Wikinger auf Flugscheibe bauen.
Gerne magersüchtig.
Gerne.
Er muss schon schlaksig sein.
Schlaksig, weil ich werde das Artwork auch posten. Da haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Und zwar gibt es in der zweiten Edition so ein geiles Siege-Artwork und im Hintergrund fliegt so ein nackter Wikinger auf einer Flugscheibe durch die Gegend. Und,
also man sieht eine
Silhouette. Da könnt ihr gerne alle dran teilnehmen. Es gibt auch nichts zu gewinnen. Das ist das Beste.
Aber nur for fun.
Das ist also kein Wettbewerb. Wir machen jetzt einfach übers Jahr, dass wenn man einfach diese BIN-Challenge eingibt, einfach einen Haufen nackter Wikinger auf Flugscheiben sieht. Das ist mein Traum.
Zählt das, wenn ich mich...
Zum Beispiel aus Ahriman und Catweasel.
Zählt das, wenn ich mich auf nackt mit einem Helm bekleidet auf einen meiner Schilde stelle oder auf einen Stehtisch oder irgendwie sowas?
Wie schlaksig bist du?
Dann gewinnst du doch.
Ich bin gar nicht schlaksig. Ich bin sehr groß, aber nicht schlaksig.
Ich wollte gerade sagen, du bist sehr groß.
Wenn dein Bart deine Genitalien verdeckt, ist das in Ordnung.
Nee, der hatte ja keinen Bart.
Ich hab wenig Bart. Ich habe in erster Linie bin Schnorrsträger. Aber ich hab Genitalbart. Das ist...
Ah ja, siehst du, das reicht völlig.
Nackenbart.
Die Wikinger, glaube ich, auch.
Ja. Wichtig ist aber dieser hässliche Topfhelm, den er auf dem Kopf hat mit den beiden Hörnern dran, glaube ich. Ne?
So Wiki-mäßig, ja.
So einen richtig dicken Zicken hat er, glaube ich, auch.
Ja. Boah, super. Und sie reitet nackt, aber er hat drei Arme auf jeden Fall.
Habe ich auch.
Ich habe nur drei Beine, ich kann da nicht mitreden.
Sehr gut. Ja, auf jeden Fall, da werden wir auf jeden Fall nochmal einen Post zu absetzen und wir setzen uns alle dran und bauen, spielen an unseren nackten Wikingern rum.
Wobei, ich bin dafür, wenn da doch einiges zusammenkommt, dann sollten wir irgendwie einen Preis raus.
Ja, dann verlosen wir
was. Dann wir verlosen was. Wenn wir mindestens 12 Wikinger sehen.
Ja, wenn wir 12 Wikinger von euch sehen, dann...
Machen wir einen Kalender draus. Ja.
Dann machen wir einen Kalender draus.
Geil.
Ja, aber ich habe so Bock. Wikinger-Kalender. Ich habe noch so ein paar Chaos Marauders.
Ja, genau. Davon wollte ich auch die Köpfe nehmen. Aber wir wollen noch nicht zu viel verraten. Wir fangen bald damit an. Die Folge kommt am 20.01. raus. Dementsprechend können wir uns noch ein bisschen vorbereiten.
Mhm. Und noch dazu ganz wichtig, es dürfen auch Frauen sein. Es müssen nicht zwangsläufig Männer sein.
Wegen
sich nicht festlegen.
Wegen Zinsch, da kann das auch irgendwas anderes sein.
Nackter, feuerspeiender Trompeten-Wikinger. Okay. Trompetenkörper-Wikinger.
Nachdem. Ja, das klingt, als würde es im Schritt brennen.
Es klingt nach Willy Brandt.
Naja, und nachdem Grabowski und Santa hervorragend diese Überleitung verkippt haben, und mache ich jetzt mein Hobby-Progress.
Ja, sorry.
Mit aber einer fantastischen Überleitung, denn. Meine Hobby-Time steht momentan komplett im Zeichen des Badab-Konflikts, weil die ganze Recherche zu dieser Folge hat mich wirklich dazu angespornt, endlich mit Astartes anzufangen, also mit loyalen, mehr oder weniger loyalen Astartes, weil ich auch gerne, wenn eine neue Edition rauskommt, direkt Support für meine Fraktion haben möchte, und das hat man als Chaos Spaceman-Spieler einfach mal so überhaupt nicht gerade, und deshalb... fange ich jetzt mit Astartes an, in weiser Voraussicht, dass die 10. Edition für Chaos Space Marine Spieler genauso beschissen wird wie die 9. Dann kann ich immer auf die Lamentas zurückgreifen. oder wie sie in der deutschen Übersetzung des 1991er Space Marine Romans genannt wurden, die Fackelträger.
Das tut weh. Oh, körperlicher Schmerz.
Waren das die imperialen Grenadiere oder
wie? Wo auch immer die Übersetzung zu Lamentas zu Fackelträgern hinführte.
Laternas. Würde
mich interessieren. Ja,
Laternas. Das ist doch besser als meine Theorie, dass du dich an der Fackel verbrennst und dann rumlamentierst, wie weh das tut.
Ja, ja, genau. So eine Art, da muss das irgendwo herkommen. Also die deutsche Übersetzung im Heine Verlag war immer schon...
Beste.
Boah, stell dir mal vor, die hätten sich wirklich, die haben es einfach verlesen und so, Laternas, ja, machen wir Fackelträger, natürlich.
Mach mal Fackelträger, da kann der
verlesen. Ja, wie war das? Die sind doch auch irgendwie aus Tartes irgendwie imperiale Grenadiere und so, ja, Scheiße.
Das ist bei dem Space Marine Roman von 91 übrigens auf dem Cover Blood Angels, dieses urstbekannte Ding mit hier Tony Montana Dark Angel, der auf der einen Hand keinen Panzerhandschuh trägt. Aber in dem Buch werden die Dark Angels nicht einmal erwähnt. Es geht nämlich um Imperial Fists.
Ja, klar. So froh, dass das kein Fantasy-Cover war. Das habe ich, glaube ich, auch
bei dem Roman. So ein Hobby Square hier stehen. Fantasy-Roman mit einem Terminator auf dem Cover.
Sehr gut. So lobe ich mir das.
Ja, und mit dieser Überleitung, wie gesagt, ich habe jetzt Lamentas angefangen tatsächlich. Und
Nächstes Jahr war mehr Lamenta.
Und das macht mir wirklich Freude.
Oh Gott.
Gehen wir gleich rüber in unsere Episode 19, den Badab-Konflikt. Naja, und dann gebe ich einfach mal die Fackel, wie es für mich als Fackelträger gebührt, weiter an Santa.
Du meinst wohl die Lamenterne?
Die Lamenterne.
Oh, ja. Ich habe übrigens auch ein Spiel bei Killteam, spiele ich auch Lamentas mal.
Der Badab-Konflikt, um den es heute geht. Der Badab-Konflikt beschreibt so eigentlich die größte Rebellion und den größten Imperium-internen Konflikt in der jüngeren Geschichte. Und zwar abgespielt hat sich das alles in der Region des Maelstroms oder Maelstroms. Das kann man sich, was das ist, werden wir noch genauer aufdröseln. Das ist, kann man so sagen, ist so ein bisschen wie Eye of Terror in sehr klein.
Kleiner auf jeden Fall, aber.
Also nicht in sehr klein, von wegen es passt im Raum, aber kleiner als Eye of Terror auf jeden Fall. Passiert ist das alles zwischen 901 F41 bis 912 41. Badab-Konflikt heißt ja deswegen, weil die Hauptwelt in der Region Badab Primaris war die Basis der bis dato noch nicht abtrünnigen, aber dann doch sehr abtrünnigen Astroclaws.
Autonom.
Naja, also er ist einfach schlecht versorgt, dann autonom, da wohnt irgendwie das Team Rocket der Chaos Space Marines und dann wohnt sie irgendwann Space Piraten, aber ja, damals hieß es noch Astroclaws.
Ja, und an haufenweise, also die meisten Daten, also jetzt im Game, im Lore, werden vom Ordo Hereticus unter Verschluss gehalten, weil das war schon eine sehr, 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 sehr harte Nummer fürs Imperium.
Das ist wie jeder Bürgerkrieg. Also das war auch eigentlich nur ein Astartes-Geballer, oder?
Ja, ja, am Ende war das absolute Astartes-Schlachtfest. Ja, der Maelstrom, also das ist eine Region, ich glaube ein Viertel so groß wie das Eye of Terror. Und da ist halt, überlappt sich der Realraum mit dem Immaterium und der Maelstrom selber soll Heimat, glaube ich, von 200 Ork-Clans sein und aus dem Maelstrom kommen halt ständig Überfälle aufs Imperium von Piraten, Elder-Korsaren, Orks und dementsprechend ist das eine sehr...
Chaos aus Tartes fand auch irgendein Chaos-Kodex stand mal drin, dass irgendwie Black Legion und World Bureaus irgendwie Abteilung drin haben oder da rausgeploppt.
Bietet sich halt an, ne? Also ist eine sehr schwierige Region fürs Imperium, aber die Welten, die halt auch öfters mal, das ist halt auch ständig in Bewegung und es gibt Welten im Maelstrom, es gibt Welten, die immer mal rauskommen und wieder reingehen und da gibt's halt super seltene Mineralien, Rohstoffe und deswegen ist das besonders für Rogue Trader und also so ein Freihändler. Halt
auch sehr zentral.
Genau, ist das halt sehr interessant und die exportieren da relativ viele Güter, was natürlich auch ziemlich gefährlich ist, aber ist es halt auch super wichtig fürs Imperium, diese Region irgendwie zu bewirtschaften. Ja, der Maelstrom.
Ja, und eben, ja, weil diese Region so unglaublich mit Werten da bedacht wurde, braucht es halt besonderen Schutz. Das Imperium schließt, also der Adeptus Terra in seiner verwalterischen Allmacht beschließt dann halt durch das Edictum Militare eine Allianz von Space Marine Orden ins Leben zu rufen, um diesen Galaxie-Teil halt besonders verteidigen zu können. Diese Allianz wird die Maelstrom Warders genannt. Diese Gruppierung wird dann bestehen aus den Astral Claws, die halt das Ganze in erster Linie anführen sollen. Die Astral Claws sind ein Ultramarine-Orden, die sich enorm verdient gemacht haben. Also sie gehören mit zu den größten, also nicht zahlenmäßig, aber fame-mäßig zu den größten Orden, die es überhaupt so gibt. Super berühmt, und sogar eines ihrer Banner steht, beziehungsweise stand in diesem Bannerhaufen vom Eternity Gate. Dann haben wir zum anderen noch die Lamentas und die Charnel Guard. Das sind beides Nachfolgeorden der Blood Angels, die aber unterschiedlicher nicht sein konnten. Da wird aber auch bestimmt an anderer Stelle nochmal en Detail drauf eingegangen. Aber die Lamentas, ja, das ist schon leider ein sehr trauriger Haufen, wohingegen die Charnel Guard ein eher finsterer Haufen sind. Beide Orden sind flottenbasiert und patrouillieren halt die Randgebiete des behandelten Clusters. Und dann haben wir noch die Mantis Warriors, die White Scars Nachfolgeorden sind. Und die bekommen halt den Endymion Cluster. Das sind im Prinzip, ja, wie man sich halt so klassische White Scars Nachfolger vorstellen würde. Die Astral Claws bekommen den Badab-Sektor zum Bewachen und beziehen in erster Linie erstmal Stellung in einer Orbitalstation, die da so rumfliegt und wabert, was halt im Endeffekt dann durch die zugewonnene Sicherheit für noch mehr Wohlstand in dieser Region sorgt. Das größte Problem ist halt, dass eben aufgrund der Nähe zu diesem Mahlstrom die ganze Zeit irgendwelche Bösewichte in diesen Sektor einfallen. Und so müssen die Maelstrom Warders von Anfang an sich immer wieder gegen irgendwelche Bedrohungen zur Wehr setzen. Bis dann unter Führung der Astral Claws die Maelstrom Warders beschließen, das Blatt in die eigene Hand zu nehmen und den Krieg zum Feind zu tragen. Und es wird ein großer Kreuzzug in den Mahlstrom halt geführt, die sogenannte Scorch-Kampagne. Dabei stoßen die Warders tief in den Mahlstrom vor, und wie wir alle wissen, ist zu viel Kontakt mit dem Warp und dem Chaos, was man da zweifelsohne angetroffen hat, ist nicht gut. Und das ist jetzt eine Theorie von mir, aber ich denke mal, dass wenn Huron nicht schon immer ein Huron-Sohn gewesen ist, ist er da auf jeden Fall zu einem geworden. Oder halt die dunkle Seite, die vielleicht bis dahin schon immer in ihm geschlummert hat, wir werden später mithören, das ist ein Mann, der in erster Linie von unheimlicher Ambition getrieben ist. Flanisch. Und die führen halt
diesen Krieg. Dass er sich mit der Kampagne ein bisschen verlupft hat.
Ja, ich glaube, das hat so eine Eigendynamik entwickelt. Spätestens als dann der Adeptus Terra beschließt, die Charnel Guard von dieser ganzen Kiste abzuziehen.
Die waren relativ früh raus, ne?
Genau. Also am Anfang, die fahren Siege ein und Siege ein und Siege ein. Dann wird die Charnel Guard halt abgezogen, um wiederum am Thanatos Crusade teilzunehmen. Das war dann an anderer Ecke des Universums ein Kreuzzug unter Führung der Black Templars, wenn ich mich richtig erinnere, gegen die Wordbearers. Was im Endeffekt endet das Ganze in einem Necron-Bürgerkrieg. Also auch wilde Geschichte.
Was immer so furchtbar eskaliert bei Warhammer.
Das ist
so
geil. Das ist immer der Punkt, ja. Also das ist auch bei den Computerspielen von Warhammer immer so. Naja, also wir wollten eigentlich nur hier diese Ork-Invasion aufhalten. Voll der Klacks. Naja, und dann haben wir das Necron-Artefakt gefunden. Und das wiederum die Elder haben wollten. Und die hatten noch so ein Chaos-Schwert auf ihrem Weltenschiff. Deswegen ist die Black Legion nochmal gekommen. Und durch die Hintertür wollen die Tau mal gucken, was so.
Okay, geht. Aber warum sind jetzt die Tyrannen hier? Dann haben wir ja an die Simpsons-Folge, wo sie alle im Auto sitzen.
Ja, aber tschüss, wir, nicht alleine. Wir wollten alle mal reinbringen. Das ist wie bei den großen offiziellen Kampagnen von Games Workshop immer, wo auf einmal immer alle mitmachen.
Alle sich auf einem Planeten treffen zum Abbatchen. Also.
Das sind halt Geschichten, die das Leben schreibt, ne?
Ja.
Also die Geschichte, hier darf jeder mal die Tombola rühren.
Aber zurück zum Thema.
Ja, die Geschichte des, bis Weihnachten sind wir wieder zu Hause im Warhammer-Universum ist eine Geschichte voller Missverständnisse. durch den Abzug der Charnel Guard fehlen halt wichtige Truppen. Ich meine, ein ganzer Orden ist schon eine wilde Geschichte. Wenn die weg sind, auf einmal bricht halt der Kreuzzug selber zusammen und es beginnen Jahrzehnte des Rückzugs und der schlechten Zeiten, was halt zu einer gewissen verständlichen vielleicht Verbitterung der restlichen Maelstrom Warders Orden führt.
Möglicherweise kann ein jahrzehntelanger Rückzug schlägt sich möglicherweise negativ auf die Moral. Ja, das
durchaus kann
ich mir vorstellen.
Ja, man könnte jetzt auch natürlich auch sagen, vielleicht ist da die Hypno-Indoktrination nicht tief genug gewesen. Aber naja, Ultramarines sind ja bekannt dafür, ein wenig gerne mal übers Ziel hinauszuschießen, was Ambitionen und sowas geht. Ich erinnere da nur an den Erzketzer Robot Gilliman und seine wie heißen sie noch, diese neuen Unsäglichen. Ist egal. Auf jeden Fall
die neuen Unsäglichen.
Die großen Marines. Nennen wir sie so.
Ja, aber das könnte aber auch echt eine ganz coole Sache sein, wie eine deutsche Übersetzung, Black Arrow Übersetzung aus den 90ern. Die großen Unsäglichen. ihr seid die großen Unsäglichen. Ja, genau. Woran hast du uns erkannt? Ja, ihr seid groß und unsäglich.
Auf jeden Fall ist da die Saat des Zweifels spätestens da in Luft Huron, heißt der gute Mann übrigens, LUGFT, Luft Huron, gesät.
Ich habe gerade von diesem Border Prince die komplette Badab-Reihe gehört und er nennt ihn immer Lupf.
Ja, der sagt auch noch was anderes, nennt er auch ganz lustig.
Popel. Also ich finde Lupf eigentlich ganz witzig, weil das kann ich mir gut merken, wie im Fußball.
Weil du so ein großer Fußball-Enthusiast bist.
Ich mag nur die Cheerleader.
Beim Fußball.
Ja. Spielen wir vom selben Fußball?
Die mit dem, ja, dem Schal auf der Tribüne.
Ja, genau. Sport 1, ne?
Ja, Sport 1.
Da kenn ich das
sehr Fußball interessiert.
Ja. Und wie dem auch sei, Huron kommt auf jeden Fall auf die Idee, dass Space Marines grundsätzlich viel zu sehr unter der Fuchtel von Terra stehen. Adeptus Terra und High Lord sind ja eigentlich nur ein Zugeständnis und da sollte viel mehr Unabhängigkeit für Space
immer
Marines
und Astartes. Immer wenn Anführer auf den Bolzen kommen immer die geilsten Ideen dabei raus.
Lufthugel. Ich habe eben noch gefragt, wie spricht man den Scheiß aus und habe mich eigentlich nur auf Huron festgelegt, aber wo du eben so schön Huronson gesagt hast,
was war das? Huronson.
Huronson.
Luft-Huronson.
Luft-Huronson. Nein, der Gute ist ein bisschen ins Grübeln gekommen, ob das halt alles noch so richtig ist, wie du es ja eben gerade schon erwähnt hast. Und da kam natürlich so ein kleiner interner Putschversuch auf Bada Primaris ganz gelegen, auf dem Planeten Bada Primaris, muss man dazu sagen, den er mit seinem Asteroid Corps niedergeschlagen hat und sich dann rein zufälligerweise wahrscheinlich nur so lange, bis ein neuer Vertreter oder neue Regierung gewählt wurde, ganz nach oben an die Spitze gesetzt hat. Wahrscheinlich wie das genau so gewesen
ist. Der Reichstagbrand oder wie soll ich das verstehen?
Ja, ja.
Ich denke da an jeden Militärputsch in der Geschichte.
Der Astroclaws.
Definitiv. Definitiv. Ja, wir haben aber nur so lange das Zepter, bis ihr eine vernünftige Regierung hier...
Dann gehen wir wieder ab.
Ob die vernünftig ist, das entscheiden immer noch wir.
Genau, ob die vernünftig ist. Bis freie Wahlen möglich sind, wann möglich ist, sagen wir euch dann.
Garantiert. Naja, auf jeden Fall hat er sich, wie gesagt, zum obersten Herrscher da selbst gekrönt und sich den Namen oder den Titel Tyrann von Badab verliehen, was natürlich auch sehr
weiß, woran du bist, Moment.
Ja. Man weiß, was Sache ist, ne? Ja, vor allem ist der man muss sich lange erklären.
Ja, nicht der Befreier oder die Sonne, sondern ich bin der Tyrann vom Badab.
Ich bin der Tyrann vom Badab, da weiß ich ganz genau, wenn ich Jacke voll kriege.
Ich tue nicht mal so, als wäre ich gut.
Und genau. Ja, und infolgedessen, weil er halt auch ein bisschen pisst gewesen ist, dass es, wie es mit dem Imperium läuft, hat er dann veranlasst, dass halt Ressourcen und Steuern und dergleichen zurückgehalten wurden, beziehungsweise gar nicht mehr an das Imperium entrichtet wurden. Mit der Begründung, dass er die Mittel, die er da dem Imperium vorenthält, für die Verteidigung des Malstromsektors, der Malstromzone benötigt.
Und da versteht das Imperium keinen Spaß. Wenn du dich als Tyrann einsetzt, kein Problem. Wenn du sagst, du bürst dein eigenes Reich, kein Problem. Aber sobald du nicht zahlst,
nein. Das Imperium ist einfach wie das Finanzamt.
Ja, wenn es dann um die Kohle geht, ne? Das ist ein Problem.
Wenn es um Pieselotten geht,
ist da hört der Spaß auch mal vor.
Da wird's dann, da wird's halt ganz nervös, ne?
Der Tod und das Adeptus Finanzicus.
Adeptus Finanzicus. Lass mich sagen, das heißt garantiert so. Irgendwo gibt's eine ganz, ganz kleine poplige.
Das ist garantiert so eine Unterabteilung vom Adeptus Terra muss.
Gut, was ja auch noch gang und gäbe ist, dass alle Astartes-Orden dazu verpflichtet sind, Gensaat-Proben an das Adeptus Mechanicus zu schicken, zur Überprüfung halt. Ich würde jetzt mal aus der Hüfte geschossen sagen, ob die auch immer noch schön sauber sind.
Ja.
Sondern ob man die, dass man die auch immer weiterverwerten kann.
Wie kommen eigentlich Blood Angels und Konsorten immer wieder durch diese Probe? Oder ja, die haben so Pissproben aus dem Darknet dabei.
Herzlichen Glückwunsch, ihr Gensaat ist sauer und ihr seid alle schwanger.
Ich wollte es gerade sagen. Also, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, ich fühle mich leicht verarscht, weil du kannst nicht schwanger sein.
Ja, die Marines prägnant. So, jetzt mal weiter.
Prägnantes.
Die Prägnantes Marines, sie sind noch mal einen Meter größer als die Primaris Marines.
Aber nach vorne.
Ich bin mein eigener Rhino.
Oh Gott.
My body, my choice.
Umstand Servorüstung. Okay.
Bruder, wie ist das passiert? Aus der Hüfte geschossen.
So, ich bitte euch. Ich bitte euch.
Gut.
So, ja, der Rotwein steckt mir ganz schön zu Kopf. Wir ziehen ja auch ganz schön weg hier, muss ich sagen.
Und ich trinke noch Wasser.
Ja, Santa trinkt nur Wasser, deswegen müssen wir für ihn mit einsteigen hier.
Und uns einen reinstellen.
So, jetzt erzähl mal ein bisschen was über Kat Dings.
Kat Dings, ja. So. Gut, als das alles... als das alles passierte, sind die natürlich, ist auch das Adeptus Mechanicus ein bisschen nervös geworden und hat dann mal auf den Busch geklopft oder wollte mal auf den Busch klopfen. deswegen wurde eine Flotte zusammengestellt und entsandt aus Mechanicus Magus Biologis Schiffen aus dem Katagan Sektor.
Nicht zu verwechseln mit dem Kontagan Sektor.
Ja, der Kontergan-Sektor ist schlimme
Geschichte. Im kürzeren Spiralarm.
Hat dir ja damals keiner erzählt, was später passiert.
Alter.
Oh. Oh Gott, Sandra. Das lassen wir drin. Das ist nämlich ziemlich witzig. Dieser Kontergan-Sektor, die fühlen sich nämlich besonders auf den Schlips getreten, weil die... kriegen normalerweise richtig viele Güter und Abgaben aus dem Badab-Sektor. Die sind halt direkt im Nachbarsektor und die waren die ganze Zeit schon angepisst und die haben das Ganze angeleiert, ne?
Genau. Und die Flotte wurde dann, also die gesamte Flotte wurde dann vernichtet?
Ja, wurde
Als Warnschuss eine ganze Flotte zerschossen?
Naja, aber er hat ja eigentlich so quasi das Recht auf seiner Seite gehabt.
Ja, genau. Also
die wenn du in meinen Vorgarten pisst, dann schieße ich dir mit 12er Schrot ins Gesicht.
Ja, die haben sich quasi unidentifiziert in das System gewagt, und obwohl eigentlich allen klar war, welche Schiffe das waren und dass es verbündete Schiffe waren, war das Recht theoretisch gesehen auf Hurons Seite und er hat einfach diese ganze Flotte zerschossen und damit 20.000 imperiale Leben ausgelöscht.
Und konnte hinterher einfach sagen, hier auf Seite 3 steht in Absatz 4, dass ich das darf.
Ich habe erst nach dem Lichterschalten gesehen, wer das war. Sorry.
Ich habe keine Falle gestellt. Ich habe es auch nicht provoziert. So, und um diesen Vorfall zu untersuchen, was da halt was halt los war, wurden von dem Adeptus Terror noch zwei weitere Flotten in Malstromsektor geschickt. Ich hab's heute echt, der Wein ist echt ein bisschen verrückt.
Den Malstraßenstrichsektor.
Der Malstrichsektor.
Naja, und die beiden sind auch rein zufälligerweise spurlos verschwunden.
Wohin auch
immer.
Ja, das passiert andauernd. Das ist irgendwie immer bei 40k, wenn irgendwas, es muss drauf ankommen, dass dieses Schiff ankommt und es ist weg.
Und
was da passiert, wir stellen hier keine Fragen.
Malstrom.
In dieser brisanten Situation hat Lufthuron entschärfen sich selbst dann zum unabhängigen Herrscher des der Malstromwars und zum Rest von Imperium als unabhängig erklärt. Das begründete mit den übergriffigen Senat, mit den Steuern, mit den Abgaben, dass Space Marines sowieso irgendwie nicht irgendwie unter die Fuchtel von irgendwelchen Senatoren.
Ja, oder er hat dabei auch immer wieder auf das Ultramar, das Ultramar.
Genau, hat gemeint, die machen das doch genauso mit den 500 Welten, dann kann er das auch erst recht.
Vor allem steht er ja, beziehungsweise Astartes ist ja über allem. So, die sieht er nicht zu verantworten haben eigentlich.
Genau
so. Ist er der Meinung.
Genau, so als Space Marine stehst du sowieso nur unter dem Imperator und so muss jemand anderes was sagen und das ist so, ist meine Hut und dann machen wir, was wir für richtig halten und ziehen unser eigenes Ding auf und naja.
Naja, aber sie haben sich immer noch sozusagen dem Schutz der Menschheit in der Malstrom-Region
verschrieben. Ja, also da waren sie noch keine Chaoten oder sowas. Waren sie einfach, ich glaube, der passende Ausdruck ist Reneganten, also.
Ja, weiß ich gar nicht.
Nicht Chaos, aber halt auch nicht mehr so richtig Imperium.
Die haben halt gesagt, sie wollen mit dem imperialen Apparat nichts mehr zu tun haben, aber sie sind trotzdem zum Schutz
der Menschheit. Also sie halten da halt so den Vorgarten sauber, aber wollen halt so.
Ja, und handeln genau genommen im Interesse des Imperators.
Genau. Die machen ja wollen halt so einen gewissen Sonderstatus, wie beispielsweise Adeptus Mechanicus haben wollten, so ein eigenes Ding im Gesamtstück.
Ja.
Konstrukt
sein. Ein Reich im Reich.
Ein Reich im Reich. So, das reichte dann natürlich anderen. Die Herren des Katagan-Sektors, die halt irgendwann auf diese Lieferung angewiesen waren, haben sich dann als beschwert bei jedem, der zuhören wollte oder auch nicht zuhören wollte. Irgendwann wollte jemand zuhören. Das waren die Firehawks, glaube ich, auch ein Nachfolgeorden der Ultramarines, wenn ich mich nicht irre.
Ich glaube schon, ja.
Haben diese rot-gelb geteilte Rüstung in der Mitte.
Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Aber die Firehawks wurden später. Aber das ist ganz später und hat damit nicht viel zu tun, aber
so sagt man.
Die Legion of Damned. Aber das ist eine andere Geschichte.
Die ein anderes Mal erzählt werden sollte. Die haben zugehört und haben gedacht, sie haken das auch mal nach. Und dann ist eigentlich erst so richtig alles richtig scheiße geworden.
Ja. Und somit beginnt im Jahr 904.M41 der Badab-Krieg. Die Firehawks erklärten sich bereit, den Vorfall der zwei verschwundenen Aufklärungsflotten auf den Grund zu gehen, stießen dabei aber auf die Mantis Warriors, die in Mantis Warriors Art die Firehawks angriffen, nachdem diese sich weigerten, sich zu ergeben. Also das wird eine Aneinanderreihung von Hit-and-Run-Geschichten, irgendwelchen Ambush-Geschichten und sowas gewesen sein. Das können die gut. Mit diesen Kampfhandlungen, wie gesagt, beginnt dann halt der Badab-Krieg. Durch die Übermacht der Maelstrom Warders wurden die Firehawks immer weiter zurückgedrängt und forderten Unterstützung. Die Marines Errant antworteten und griffen in den Konflikt ein.
Ja, die Marines Errant kamen halt, also es wurden halt so sozusagen, okay, ich setze mal einen Hilferuf ab und wer mitmachen will, macht mit. Und so haben die Marines Errant beschlossen, in diesen Konflikt auf Seiten des Imperiums einzusteigen. Die haben sich aber erstmal sozusagen darauf spezialisiert, den imperialen Güterverkehr durch den Sektor zu gewährleisten und diesen Schutz zu bieten. Also sozusagen wie so Sheriffs, die früher bei den Goldtransporten im Wilden Westen neben den Zügen hergeritten sind.
Imperiumszöllner.
Oder ja. So. Und was Huron richtig auf den Sack ging, war, dass die Marines Errant und die Lamentas zwar aneinander gerieten, sich aber durch so alte Kriegsbünde aus alten gemeinsamen Gefechten im Korinth-Kreuzzug haben die sich halt geweigert, aufeinander zu schießen und haben halt sich mehr so angetätschelt und ein bisschen gerangelt und sind dann weitergefahren.
Es gibt Gerüchte, dass Huron sie als Korinthenkacker bezeichnet.
Ja, Korinthenkacker. Verdammte Korinthenkacker. Jetzt schießt doch mal aufeinander. So, aber letztendlich haben die Astral Claws die Lamentas dann doch an ihre alten Schwüre erinnert. Was dabei auch nochmal eigentlich ganz interessant ist, was man nochmal erwähnen kann. Die Lamentas waren halt den Astral Claws relativ treu ergeben, weil die damals in den Kriegen um die Serpentinengel zusammengekämpft haben. Das verbindet die sehr und das sind so alte Geschichten vor dem ganzen Badab-Ding. Kann man sich gerne im Lexikanum nochmal zu belesen. Auf jeden Fall haben die dann letztendlich große Teile der Marines Arendt-Flotte zusammen mit den Mantis Warriors zerstört. Und die Mantis Warriors haben in dem Fall halt so krasse Hit-and-Run-Aktionen und gezielte Anschläge gemacht und dabei zum Beispiel den Ordensmeister und zwei Captains der Marines Arendt umgelegt.
Aber die Mantis Warriors, die haben nämlich so gar keine Probleme mit.
Ne, genau, das sind ziemlich skrupellose Motherfucker. Und das führte dann letztendlich dazu, dass die Marines Arendt so krass geschwächt waren, dass sie sich aus dem System zurückgezogen haben. Also die kamen da rein und dachten, okay, wir beschützen hier mal ein bisschen den Güterverkehr und all das und wurden dann ganz schön zerschossen.
Leicht überschätzt. Ja. Hörst du diese Prügelei im Salon, du machst die Klappe auf, kriegst sofort einen Stuhl in die Fresse, gehst wieder
an. Nee. Ja, genau. Ging ein bisschen nach hinten los. Und nach der ganzen Nummer haben sich die Katagana quasi auch aus dieser ganzen Nummer zurückgezogen, weil das hat deren Handelsrouten sowas von geschwächt, dass die gesagt haben, okay, da sind wir raus.
Jetzt. Ja, im Jahr 905 M41 hatte der Kampf dann solche Ausmaße angenommen, dass der hohe Senat Zoterra das nicht mehr ignorieren konnte, beziehungsweise da nicht mehr so wegschauen konnte, um das mal so zu sagen. Daraufhin wurden imperiale Gesandte mit umfassenden Vollmachten ausgestattet und mit Angehörigen des Ordo Hereticus losgeschickt, um diese Situation zu untersuchen, was denn da los ist bei dieser kleinen internen Diskrepanz, muss man so zu sagen.
Oh.
Und
hoppala,
das ist mir noch nie passiert.
Rotweinflecken auf Parkett.
Ja,
erzähl weiter, ich wisch mal eben.
Ja, dann wisch mal los.
Sag dir, Finger zu schleifen.
Die Hauptanklagepunkte, die den Astral Claws vorgebracht wurden oder vorgeworfen wurden, waren natürlich auf der einen Seite erstmal die fehlenden und mangelnden Proben ihrer Gensaat, was natürlich schon mal gar nicht geht.
Dann kam das Schießen auf Verbündete.
Und dann kam das Schießen auf Verbündete. Ich meine, das ist natürlich.
Mit die Reihenfolge finde ich halt schon.
Ja, finde ich aber auch. Aber das ist gut. Ich meine, menschliches Material. Auf Personal kann man verzichten, aber
Kohle, da fällt der Spaß auf.
Naja, ne, das ist ja irgendwie so das Ding. Ich meine, wenn du keine Gensaat mehr am Start hast, dann kriegst du auch keinen Nachschub mehr. Also zumindest nicht so in dem Ausmaß, würde ich mal sagen, oder in der Qualität.
Ja, das auch, aber ich finde es halt einfach, es geht ja auch um Kohle. Es geht halt
immer um Kohle. Es ist total absurd, das ist steht außer Frage. Ja, wie gesagt, was Sandra gerade schon sagte, der zweite Punkt war natürlich, waren die Angriffe auf andere imperiale Truppen, was, wie wir gerade schon ein bisschen thematisiert haben, gar nicht geht. Und daraufhin forderten die Gesandten den sofortigen Waffenstillstand und die Kapitulation der aufständischen Truppen. Huron hat natürlich da wieder sein Veto eingelegt, weil er ja nur die Verteidigung der Malstromzone macht, nachgeht. Er geht der Verteidigung nach, er macht ja gar nichts anderes. Also
Voll im Recht.
Er ist voll im Recht und seine Weste ist blütenweiß, Wein oder wie man sagt, keine Ahnung. Seiner Meinung nach. Genau, das muss genauso sein. Und das fanden die Gesandten halt nicht so nice und haben dann den Befehl ausgegeben, dass alle Ordensmeister der aufständischen Truppen zu verhaften und zu enteignen sind, bis ihnen der Prozess gemacht werden konnte. Und alle imperialen Truppen, die diesen, also sollten diesem Befehl folgen, sobald sie von dem halt hören. Also wenn das irgendwelche Imperialen mitbekommen, sofort mit allen Mitteln diesen Befehl ausführen. Das ist halt so.
Order 66.
So ungefähr, ja, genau. Genau. Kann man eigentlich, glaube ich, ganz gut so von der Umsetzungsweise her, glaube ich, so sagen. So dieses alles stehen und liegen lassen, jetzt wird nur noch das gemacht und zwar mit 310%. Dem Befehl folgten dann die Red Scorpions, einige Kompanien der Salamanders, Raptors und Firehawks und Fire Angels. Ne? Und Ja, die sind dann losgezogen, haben sich gedacht, okay, jetzt klatscht es aber richtig hier, wir machen das. Wobei es auf jeden Fall ganz cool ist, dass die Firehawks und die Mantis, die Firehawks und die Bereaves Errant sich erst diesem Befehl gewidmet haben, also diesem Befehl nachgegangen sind, nachdem sie Rache an den Mantis Warriors genommen haben. Das ist natürlich geil. Moment, wir machen das, aber vorher hauen wir euch die Jacke noch voll.
Ja, was man da auch sagen muss, sie machen auch irgendwie ihr eigenes Ding. Ne? Also die sagen, okay, wir machen das, was das Imperium sagt und gehen den Befehlen nach, aber erstmal üben wir unsere persönliche Rache. Also sind sie im Prinzip gar nicht so viel anders als ja, die
Astro-Cross. Eigentlich nicht, wahrscheinlich das ist halt das mit Astartes, sondern hat der Dieter Orn hat auch irgendwie immer so seine eigene Agenda und so sein ja. eigenes Süppchen. Also das ist halt...
Weißt du, da saß dann ein Funker so und dann soll ich das weitergeben? Soll ich das weitergeben? Wir geben das morgen weiter. Wir haben noch was zu erklären.
Heute haben wir noch Baustelle.
Das ist auch eine Sache, die immer wieder in dem ganzen Konflikt passieren wird. Ne? Dass Orden sagen, ja, nee, machen wir.
Das Auslegungssache. Auslegungssache.
Ja, das ging ja auch schon los mit den Marines Errant und den Lamentas, die nicht aufeinander schießen wollten. So, ne? Also es ist immer so, ja, wir haben unseren Schirmherrn und sind irgendwie auf der Seite, aber ja. wir haben immer noch so unsere eigene Geschichte und dementsprechend handeln wir auch danach. Ne? Also es ist immer unberechenbar, irgendwie sich mit Astartes zu verbünden, selbst wenn du selbst Astartes bist.
Ja. So, dann folgte das Jahr 906M41 und das war das Jahr, wo dann irgendwie so alles relativ, also wo es so Benny Hill-mäßig richtig seltsam war. Also da hat irgendwie nur noch jeder auf jeden geschossen und keiner wusste mehr warum. Das war erstmal ein Jahr mit sehr heftigen Raumgefechten, bei welchen die Abtrünnigen, also die Wardens im Elbenherber Verluste eingefahren haben. Dann sind noch die Nova Marines dazugestoßen und die Minotaurs. Haben sich auf die Seite vom Imperium den Konflikt angeschlossen. Auf der Seite der Verräter kamen die Executioners. Ich glaube, das war auch ein Wanders Blood Angel Nachfolger.
Executioners sind Imperial Fist Nachfolger
drin. Imperial Fist Nachfolger. Stimmt, klar. Die haben nämlich auf dem
Rote Rüstung.
Die haben doch bei der Verteidigung Terras zur Zeit des Kriegs gegen die Bestien eine relativ große Rolle gespielt, ne?
Ja.
Ja, sind auch relativ herb. Sind auch so, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, das waren auch die mit der roten Rüstung, diesen gehörnten Schädel als Symbol.
Diese, nee, da meinst du die Exorzists.
Die Exorzist, genau. Die Minotaurs haben einen roten Bullenkopf mit Hörnern und die Executioners haben dieses Imperial Fists Breacher Squad Logo mit den zwei schwarzen Äxten.
Mit den Sensen, mit den zwei. Ah, okay.
Äxte, cool. Zwei schwarze Äxte. Nee. Ist übrigens auch das Wappen von einem Ritter aus der Manesse Liederhandschrift. Und zwar Wolfram von Eschenbach. So.
So. Gut.
Ja, auf jeden Fall sind die halt auch noch dazu geschlagen und dann war es halt nur noch ein Fratzgeball. Also hat gefühlt jeder auf jeden geschossen. Und ja,
die Executioners haben aber so wie eine dritte Fraktion agiert. Also die waren ziemlich sehr, sehr unabhängig. Da wusste niemand, wo die ihre Basis hatten und.
Was man aber wusste,
dass sie keine Verbündeten
hatten. Was zu erwarten war, bei dem Namen, ich meine, der ist auch Programm. Ne? Ja. Gefallen mir sehr gut eigentlich. Da weiß man ganz genau, Executioners, was macht ihr? Okay.
Wir schießen jetzt erstmal auf alle.
Ja, die hatten aber auch so eine alte Blutbande mit den Astral Claws. Deswegen.
Alle haben irgendwelche Blutbanden.
Ja, klar.
Es ist ein einziger Puff, es ist so zum Kotzen.
Daraufhin, nach einigem Hin und Her, wird dann ein Waffenstillstand vorgeschlagen. Und sowohl die Meltrum Warders als auch die Allianz der loyalen Orden, ich wollte schon Legionen sagen, stimmen dazu. Und zwar haben wir auf dem, ach ja genau, das ganze Happening nennt sich das Betrayal of Grief, wurde aber erst im Nachhinein so genannt, nicht schon im Vorfeld.
Das hat seine Gründe. Sollten wir da wirklich hingehen, wenn wir das so nennen? Ja, was soll schon passieren?
Also ausgesucht für dieses Stell dich ein, wurde eine Raumstation auf einem Asteroiden. Und ja, die kamen dann da mit ihren Raumschiffen an. Es sind, meine ich, Gladius-Klasse-Fregatten, stand im Buch. Es wurde sich abgesprochen, dass immer der anführende Fraktionschef und seine Ehrengarde halt auf diesen auf dieser Raumstation dann landen und dass sich da dann halt unterhalten wird. Auf Seiten der Imperialen war dann der Red Scorpions Ordensmeister Ortis und Huron Blackheart, Entschuldigung, Luft Huron ist vor Ort und auch der Mantis Warriors Ordensmeister Zartak ist dabei. Ja, im Prinzip, sobald die Verhandlungen, in Anführungszeichen Verhandlungen, anfingen, verfällt Huron in so einen richtigen Rant. Ne? Der flippt voll aus, fühlt sich von allen schlecht behandelt und alle sind böse zu ihm und er will ja nur mehr freiheitliche Rechte für Space Marines und ja, fängt in erster Linie an, die Firehawks anzugehen, die sich unter wildem verbalen Wehren das nicht auf sich sitzen lassen. Die Red Scorpions wiederum bleiben relativ entspannt und lassen die geifernden Hasstiraden von Huron über sich ergehen. Bevor es allerdings dann doch irgendwie körperlich werden kann, wird die ganze Geschichte vertagt und man zieht sich zur internen Beratung in die jeweiligen Quartiere zurück. Plötzlich bricht allerdings jegliche Funkverbindung sowohl auf Renegaten, Entschuldigung, Sezessionisten, als auch Loyalistenseite ab und unbekannte Schiffe erscheinen einfach in der Ecke und beginnen mit dem Beschuss eben dieser Station. Völliges Chaos bricht aus und Boarding-Partys aus Ketzern, Mutanten und anderen Renegaten landen eben auf diesem Asteroiden und es beginnt halt ein ganz wilder Free-for-All und ja, auf allen Seiten gibt es Verluste. In dem Gefecht wird das Loyalistenkontingent im Prinzip völlig ausgelöscht. Und
ja, wie geil das überhaupt war, kann man nur bezeugen, wenn man dabei war. Ja.
Das ist halt deathmatch, alle gegen alle. Das ist, halt
das ist auf jeden Fall no holds barred, auf jeden Fall.
Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse.
Wusste schon der gute alte Orator Gottlieb Wendehals.
Gottlieb Wendehals.
Ich stelle mir gerade halt echt so eine typische Szene vor mit so einem Gang, wo du halt so rechts und links lauter Türen hast, so Benny Hill und alles so verschiedene.
Was hast du denn heute mit Benny Hill, sag mal?
Ja, es ist einfach so bescheuert.
Was? Irgendwas muss da gewesen sein.
Aber die ganze Geschichte sah auch im Zeitraffer abgespielt wahrscheinlich auch total lustig aus.
Ja, genau.
Ja, auf Seiten der Loyalisten, also die Loyalisten werden komplett erschlagen. Der Ordensmeister der Red Scorpions stirbt. Auf Sezessionistenseite stirbt Zartak von den Mantis Warriors. Und also alle bekämpfen sich so lange, wie es irgendwie geht und ziehen sich dann zurück. Severin Loth, der oberste Skriptor der Red Scorpions, landet mit einem Thunderhawk Gunship auf diesem Planeten und birgt halt den erschlagenen Körper seines ehemaligen Ordensmeisters. Huron schafft es, sich selbst zu retten, und aber es ist halt nicht wirklich klar, inwiefern der Typ jetzt wirklich Einfluss darauf hatte, auf die ganze Geschichte. Quellen berichten davon, dass der relativ früh schon bei der ganzen Geschichte irgendwie es schafft, seinen Hals zu retten. Und es gibt sogar unter Mantis Warriors böse Stimmen, die behaupten, dass vielleicht sogar Huron da seine Finger auf jeden Fall im Spiel hatte und auch es in seinem Interesse gewesen sein könnte, den Mantis Warriors Ordensmeister selber, ja, wenn nicht zu erschlagen, den zumindest verschwinden zu lassen. Sämtliche imperialen Aufzeichnungen dazu sind entweder gelöscht oder schwer restriktiert. Der Inquisitor-Legat, ja, oh Gott, wie hieß denn der noch? Jardins Frayn, meine ich.
Ja, irgendwie so hieß der, das
ja, stimmt. Frayn auf jeden
der Fall. Der war da ja sowieso der Oberbefehlshaber generell, ne?
Inquisitor. Ja. Schloss im Nachhinein nicht aus, dass die dunklen Kräfte da ein höheres Interesse dran hatten, da selber einzugreifen, weil wer jetzt diese dritte Streitmacht gewesen ist, ist bis heute ungeklärt. Und dass das halt zum Eskalieren halt gebracht werden sollte. Das Chaos würde auf jeden Fall durch das entstehende Chaos profitieren. Ja.
Da muss man aber auch kein Inquisitor sein, um auf die Idee zu kommen. Also
das kommt drauf an.
Captain Morphy ist ja wieder zugeschlagen.
Ja, aber ja, aber da ja nur die Inquisition da so wirklich, wirklich, wirklich von weiß von dem ganzen Krempel, weil alle anderen würden ja sofort lobotomisiert oder geblitzdings, braucht es vielleicht doch einen Inquisitor.
Oder wahrscheinlich sind sie immer noch dabei, sich durch die Gänge zu jagen und gegenseitig mit dem Beutel über den Kopf zu schießen.
Ja, daraufhin wurde auf jeden Fall, nachdem der Ordensmeister von den Minotaurs, nee, von den Red Scorpions tot war, wurde der Carob Cullen von den Red Scorpions zum neuen Oberbefehlshaber der imperialen Streitkräfte gewählt, beziehungsweise ernannt. Und das restliche Jahr 906 M49 war eigentlich gezeichnet von krassen Raumschlachten, weil der Typ hat erstmal die Basis von dem ganzen Oberbefehlsstab verlegt und hat so alte Raumstationen wiederbelebt. So Phalanx-Style, nur ein bisschen kleiner, also ein bisschen sehr viel kleiner, aber trotzdem krasse Raumstation. Und auf Seiten des Imperiums stiegen tatsächlich die Howling Griffins und die Sons of Medusa mit ein. Also noch mehr Space Marines in diesem riesigen Astartes-Geballer. Ja, viel. Und
ich stelle mir gerade vor, wie halt irgendwie so imperialer Soldat zwischen seinem Bajonett aufpflanzt. Ach, das klappt schon.
Ja. Und los. Freunde. Und die Firehawks, also Firehawks, wenn man sich die ganze Story durchliest, und ich habe mich echt eingängig damit beschäftigt, werden viel als so derbe Heulsusen dargestellt, muss ich tatsächlich sagen. Die beschweren sich ständig darüber, dass ja eigentlich hätten sie ja die Führung haben müssen, und eigentlich hätten sie ja die Lorbeeren ernten müssen, ach, und eigentlich haben sie ja die ganze Arbeit gemacht.
Das sind, glaube ich, auch Ultramarines Abkömmlinge, oder?
Ja, es wird immer wahrscheinlicher.
Abkömmlinge,
ne? Wenn man es nicht wüsste,
wie die Minotaurs, da ist ja auch mittlerweile bestätigt, was das für Abkömmlinge sind. Das finde ich ja natürlich ganz toll. Ich weiß nicht, ob das später nochmal irgendwie kommt, aber.
Nee, erzähl ruhig.
Wen das interessiert. Also ja, also Minotaurs ist mittlerweile bestätigt, dass das Gensaat von Iron Warriors ist.
Oh! Oh!
Ja, oh, wunderbar. Das ist aber unglücklich. Das erklärt aber auch sehr, sehr, sehr viel daran, wie die sich so verhalten und wie die Krieg führen.
Ja. Findest du?
Super, super, dass das auch alles einfach so durchgeht im Imperium.
Da wäre jemand gepennt.
Ja, man will ja nicht verkommen lassen, sowas, ne? So jeden Satz.
Nee, das stimmt schon. Nee, aber die Firehawks zum Beispiel, die ja immer sich viel beschwert haben und eigentlich eher unter einem, ja, sag ich mal, eher schlechten Stern standen bei der ganzen Loyalisten-Nummer, weil das halt einfach die waren, die irgendwie nicht so richtig was geleistet haben, haben sich aber unter Cullen ihre alten Stärke bewiesen und haben die Lamentas bei einem krassen Überraschungsangriff besiegt. Lamentas zu besiegen ist jetzt, glaube ich, nicht die große Kunst. Das aber
machen die schon alleine.
Ja, haben wohl viel geweint auch.
auch Fackeln.
Auf jeden Fall.
Da wurden viele Fackeln getragen.
So endete quasi das Jahr 906 M41 mit der Ernennung des Carob Cullen von den Red Scorpions zum Oberbefehlshaber. Und dann müssen wir uns leider jetzt auch schon von Santa verabschieden. Denn
wie der Aachener sagt, adieu da.
Ja, der liebe Santa muss morgen nämlich wieder den Bus fahren. Und
der öffentliche Dienst ruft.
Der öffentliche Dienst ruft, ganz genau.
Laut, schrill und quakend.
Und dementsprechend sagen wir mal gute Nacht, Santa.
Gute Nacht, Santa.
Wir freuen uns, deinen Musikwunsch auszuwählen.
Ich habe jetzt schon panische Angst. Also ich habe jetzt so auf Benny Hill gesagt, wenn das ist. Also
ja, wenn es doch Modern Talking wird, tut uns das wahnsinnig leid.
Nicht. Sander ist spaßig und trotzdem drüber lacht.
Na gut, Sander, vergiss bitte nicht, bei Discord aufzulegen, nicht, dass du uns die ganze Zeit hörst, wenn wir über dich lästern, während du auf dem Nachhauseweg bist.
Und benutze ein Kondom.
Ich vergiss eigentlich dazu masturbieren, aber
gut. Kannst du auch, auf Nachhauseweg, weiß ich nicht, vielleicht wirst du dann verhaftet. Aber das liegt nicht in
wegen unserer Wegen sexy, da wir auf St. Pauli wohnen, eher nicht.
Ey, wer was dagegen hat, ist ein Spießer.
Das stimmt auch. Ist St. Pauli. Kann man immer alles sagen, ist St. Pauli, alles gut.
Wir gehen masturbieren über die grüne Ampel.
Bist du in Rom, tust
wie es. Da habe ich im Nachtrag in der Folge noch ein bisschen was zu erzählen. Aber
bitte zu einem Verkehrsunfall.
So, dann Sander, hau rein. Meld dich bitte ab.
Es war mir Vergnügen. Und tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Und dann macht Nils weiter mit dem Jahr 907 M41.
Ja, 907 M41 ist auf jeden Fall das blutigste Jahr des Krieges gewesen. Und
da kam nämlich der Kampf um Greta 3.
Ja, doch, ne? Greta 3. Auf Greta 3 mussten.
Gang Greta heißt das schon.
Das hat mich gerade einfach so abgeholt. Entschuldigung. Also, Gang Greta 3 mussten, auf Gang Greta 3, mein Gott, jetzt habe ich so, mussten die Verräter.
Agneta 3 im ABAP-Kreuzzug.
Das, was Dennis sagt, mussten die Verräter extreme Verluste hinzufügen, hinnehmen, so. Und wurden immer weiter in die Defensive gedrängt und die Truppen der Loyalisten erfuhren quasi ja im Monatstakt Verstärkungen. Und das nicht zu knapp so, sag ich mal. Die Executioners überfielen zu der Zeit auch das Chimera-System und brachen den Howling Griffins eine ziemlich schwere Niederlage bei, die sie an den Rand an den Rand der Entscheidungen trieben, die Kampagne abzubrechen und den Rückzug anzutreten, weil die einfach so stark geschwächt waren.
Ja, und die Marines Arendt hingegen, den haben sie so herbe Verluste beigebracht, dass die tatsächlich...
Stimmt, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Die mussten dann ihren Turnbeutel nehmen und nach Hause gehen.
Ja.
Da gab es dann gar nichts mehr. zu lachen auf jeden Fall. zu der Zeit, also rein zufälligerweise, jetzt kommen wieder Zufälle über Zufälle, hat so ein kleiner Orc War dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht, also den Verrätern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und trieb die Mantis Warriors plötzlich dazu, dass sie ihre eigenen Gebiete verteidigen mussten vor diesen Orc War anstelle von von einem Offensivschlag, den sie ausführen sollten oder hätten ausführen können, auf jeden Fall. So gut. Der imperiale Geheimdienst hatte Vermutungen angestellt, beziehungsweise Huron in Verdacht als Drahtzieher hinter diesem ganzen Akt. Und
Ach, wat?
Man glaubt's kaum halt, ne? Die Minotauros kündigten dann auch noch ihre Teilnahme an diesem Konflikt halt an. Und waren im Kairo-System, fielen in das Kairo-System ein und schliffen da eine Garnison der Tyrant's Legion.
Oh, die Tyrants schießen, super cool. Haben wir das noch auf dem Plan, dazu was zu erzählen, oder wollen wir das jetzt machen?
Später kommen die auf jeden Fall nochmal vor, aber nicht allzu glorreich.
Ja, aber die Tyrants Legion, super geil. Da hat nämlich der Huron eine richtig gute Idee gehabt. Willst du das erzählen, oder?
Nö, mach.
Ja, der Huron hat so eine, sozusagen diese, das waren, glaube ich, in der Horus Heresy die Solar Auxilia. Ist das richtig? Also diese Garde, Truppen unter Kommando der Astartes, ja, ne?
Diese blau-silbernen Dingens, ne, irgendwie.
Ja.
Ja, und die standen auf jeden Fall, das war die Tyrant's Legion, und da hat er sich als Vorbild tatsächlich die Solar Auxilia aus der Horus Heresy genommen. Und da hatte sozusagen Huron imperiale Garde unter seinem Kommando. Richtig geil mit allem, was dazugehört. Panzerverbände, Limenros Kampfpanzer, Basilisken.
Ja, aber so imperiale Garde auf Koks.
Ne? Ja, das genau. Schon. Also zugedrückt wie ohne Ende, aber auch geil mit seiner Heraldik auf den Rüstungen. Und um die Kommissare der imperialen Armee zu ersetzen, hatte er Astartes-Krieger da rumrennt, die die in Gänsefüßchen Moral hochhielten.
Scheiße. Ey, das ist schon
richtig. Das ist richtig, richtig geil.
Das hier ist mein Kettenschwert. Ja. Es heißt Moral.
Wenn ich auf diesen Knopf drücke, platzt dein Kopf.
Es sei denn, deine Moral ist dolle genug und
ja, passiert. Ist halt cool. Fand ich Tyrant's Legion fand ich super, darüber zu lesen.
Ja, ziemlich geil. Was aber ein bisschen blöd gewesen ist, dass diese Garnison, die ich eben erwähnt habe, die von meinen Towers geschliffen wurde, 46.000 Leuten das Leben gekostet hat.
Ja, das bisschen Völkermord.
Das macht bisschen, naja, und die Bergwerke, die sie da vor Ort hatten, also für die Produktion, Güterproduktion, beziehungsweise Rohstoffgewinnung, wurden halt unbrauchbar gemacht. Und auch wenn die Minotaurs zwar später unter imperialer Befehlsgewalt standen, zogen sie jedoch marodierend durch die südöstliche Mahlstromzone und verschonten da nicht mal neutrale Welten.
Da wurde halt alles.
Da wurde alles platt gemacht, da wurde die Bevölkerung
weggesägt.
Unschuld beweist gar nicht.
Also richtig. Aber das finde ich halt an dem Badab-Konflikt auch so geil, dass einfach auch die loyalen Astartes sowas von frei drehen und natürlich einfach mal den Supergenozid begehen. Super.
Ja, du musst dir überlegen, die Bevölkerung von diesem ganzen Sektor wurde um 20% reduziert.
Ja, was einfach mal ethnische Säuberung gemacht.
Einfach mal wegmachen.
Wer weiß, wer Huron ist und 20% melden sich. Schade, ihr habt nicht gewonnen.
Du, okay, und ihr kommt jetzt mal alle mit. Ja. Ihr kommt auf eine große Farm. Ja, da könnt ihr frei rumtollen und alles ist nice und easy. Und naja, auf jeden Fall konnten nur die Executioners ihnen Paroli bieten. Die waren nämlich ähnlich brutal. So, um es mal kurz und knackig zu formulieren. Ja.
Das ist ja so eine Geschichte, die die ganzen Forge World von Forge World erfundenen Space Marine Orden so ein bisschen alle inhärent haben. Ne? Die sind immer eine Ecke finsterer, als es eigentlich sein müsste. Alle gemein und die Forge World, vor allen Dingen hier der Autor, wie hieß er noch? Scheiße. Alan Bly, Entschuldigung.
Ist leider tot, ne?
Ja, der ist gestorben vor, ich glaube, 2 Jahren.
Seitdem macht Games Workshop auch nicht mehr so guten Lauf.
Nee, die Sachen von dem waren schon wirklich gut. Aber der fuhr halt schon sehr, sehr hart halt auf diese Ambivalenz ab immer. Ne? Also keiner ist so richtig gut und das ist da immer noch mal eine Ecke krasser rausgestellt.
Aber es ist ja auch ziemlich ziemlich nice halt auf jeden Fall. Ne? Also das ist halt wirklich so, das ist halt nicht die strahlenden, die Ritter in strahlender Rüstung sind, die ja so oft dann verkauft werden, sage ich mal, oder als das verkauft werden, sondern dass es einfach abgefuckte Typen sind, wo ja es gibt kein Gut halt, ne? Es ist halt alles nur Auslegungs- und Ansichtssache. Und
aber auch die Taten von den Minotaurs und den Executioners wurden später von den Kasharadons Astra beziehungsweise den Space Sharks derbe ins Schatten gestellt, aber da kommen wir später
zu. Ja, da kommen wir später zu, das ist auch noch ziemlich geil.
Aber so schlimm die auch waren, die Space Sharks haben noch schlimmer gemacht.
Ja, es gibt ja immer einen,
und auch die waren loyal. bist du durch? Dann kommen wir zum Jahr 908 M41 oder wolltest du noch was? Kommen wir zum Jahr 908 M41. Und wenn ihr immer dachtet, Orden einer späteren Gründung als der ersten könnten keine Nachfolgeorden haben, dann werden wir euch jetzt eines Besseren belehren. Denn ein gefangen genommener Astral Claw Apothecarius stellte sich tatsächlich gar nicht als Astral Claw heraus, sondern als ein Mitglied der Tiger Claws, einem verfluchten und totgeglaubten Nachfolgeorden der Astral Claws. Und dieser gefangen genommene Apothekarius offenbarte noch viel mehr Details über Hurons Verrat. Und das war bestimmt kein kleines Verhör mit der Inquisition, das war um einiges heftiger. Und um einen Astartes auszuquetschen, muss man schon einiges mit ihm machen.
Wahrscheinlich. Also Fingernägel ausreißen bringt er, glaube ich, gar nichts.
Ah, ich glaube nicht.
Also mindestens Brennnessel.
Denn Huron hat halt tatsächlich viele Tiger Claws in seinen Reihen versteckt und als Astral Claws getarnt und hat halt echt in geheimen Labors und so viel geforscht an Gensaat und Erweiterung der Astartes, auch mit dem Grund, warum er die keine Gensaatproben zu Mechanicus geschickt hat und wollte tatsächlich, sein Plan war, die Astral Claws und die Nachfolgeorden gemeinsam wieder auf Original Legionsstärke zu bringen. Halt nicht, wie der Codex Astartes das vorsieht, mit 10 Kompanien, 100 Mann, sondern der wollte wieder Legionsstärke haben, wie zur Zeit des Großen Bruderkriegs.
Ist natürlich übel, ne?
Wenn man sich das mal überlegt. Ja, und was die Inquisition total schockierte, obwohl Huron das eigentlich ursprünglich nutzen wollte, um den Maelstrom-Sektor im Namen des Imperiums zurückzuerobern, ne? Aber man kennt ja die Inquisition.
Na gut, aber er hat ja auch keinen Nachschub bekommen. Ihm wurden ja die Mittel verwehrt, die er haben wollte, um da mehr, also seinen Auftrag besser ausführen zu können. Das war ja mit so ein Grund, warum er auf den Bolzen gekommen ist, das halt in die eigene Hand zu nehmen.
Ja, und der oberbefehlshabende Inquisitor Frayn erklärte daraufhin die Astral Claws zu Excommunicate Traitors. Also das waren so, jetzt sind die Astral Claws endgültig auf der Stufe von Verräterlegion.
Und wegen dieser Legionsgeschichte.
Ja, genau.
Was ja so lustig ist, weil das machen die...
Das machen die Black Templars ja ewig.
Black Templars ja gar genau. Nicht, ne? Karkaradons übrigens auch.
Ja, die Inquisition änderte oft in dem Moment die komplette Kriegsführung. Alles wurde unter Geheimhaltung gelassen und Inquisitionsagenten untersuchten viel mehr die zurückeroberten Planeten und so auf Vorkommnisse von Verrat und Häresie. Und auch die anderen Sezessionistischen, was ist das überhaupt für ein Scheißwort?
Sezessionisten.
Die sezessionistischen Orden
quasi von der Inquisition
überprüft, was ich total interessant finde, dass ja eine Kommunikation mit denen anscheinend noch möglich war. Und die Mantis Warriors zum Beispiel ohne zu knurren halt den Proben ihrer Gensaat gegeben haben, noch während des Badab-Konflikts. Und die untersucht wurden und alles cool befunden waren. Die Lamentas wurden überhaupt nicht befragt. Das ist auch sowas, was einen ein bisschen stutzig macht, weil, also da könnten wir jetzt noch näher drauf eingehen, aber die Lamentas zum Beispiel kommen aus der 22. Gründung und das ist die sogenannte verfluchte Gründung, wo auch zum Beispiel Verflucht gute Gründung. Da kommt zum Beispiel auch die Black Dragons her und die haben zum Beispiel als kleine Mutation, dass ihnen große Knochenkämme aus Unterarm und Kopf wachsen.
Ja, moin.
So, und die sind später, wie heißen die denn noch? Das sind doch später Chaos Space Marines geworden. Reichen wir nochmal nach.
Echt? Die Black Dragons werden zu Chaos? Mhm,
die sind später dann, die wurden immer im Stich gelassen und verschmäht und dann sind die irgendwann Chaos Space Marines geworden und sind dann, die sind auf dem Cover vom aktuellen Chaos Space Marine Codex. Die kommen aber nicht drauf, wie die als Chaos Space Marines heißen. Ich weiß gar nicht, haben die sich überhaupt umbenannt? Keine Ahnung. Bestimmt heißen sie jetzt Crimson Dragons oder sowas.
Evil Black.
Dark ist bei Warhammer immer hoch im Kurs. Wir werden böse, wie nennen wir uns jetzt? Elder? Nee, Dark Elder. Dark Mechanicum, das ist super cool. Und wir nennen unsere Sprache Schrottcode.
Die Minotaurs sind übrigens auch 21.
Ja, genau. Also die haben alle so eine kleine Macke. Und die Lamentas sind halt auch nicht so lupenrein, wie man immer denkt. Firehawks.
Dark Firehawks.
Fire Dark Hawks.
Geil natürlich, die Dark Black Dragons.
Ja, auf jeden Fall, Huron wollte halt die Astral Claws zu Legionsstärke bringen. Geheim, mal eben 100.000 Marines züchten. Der hat halt auch mit krassen Sachen rumexperimentiert, mit irgendwelchen Xenos-Genen und sowas, um halt Wachstumsbeschleunigung und all so einen Scheiß zu bringen. Also der hat halt sich gar keine Grenzen mehr gesetzt. Und Genau, außerdem entdeckte die Inquisition, dass sich Huron an die Ausgrabung verborgener Waffen auf Cygnax machte. So, und daraufhin wurden halt echt Truppen mobilisiert nach Cygnax und die Astral Claws wurden halt auch immer hemmungsloser mit ihrer Kriegsführung und zündeten halt so Virusbomben à la Istvan 3. Die Loyalisten haben halt echt herbe Verluste eingefahren, haben aber tatsächlich am Ende den Sieg erlangt. Und als dann sozusagen das immer mehr ans Haus stand, dass den Sezessionisten sozusagen die Niederlage immer mehr bevorstand, hatte die Inquisition auch tatsächlich viele Astartes-Orden wieder abgezogen aus dem System, um einen nahenden War aufzuhalten.
Und da schon wieder Zufälle über Zufälle, ne?
Ja,
das
ja.
Kam auch gerade nicht ganz ungelegen, würde ich sagen. Weil wären die jetzt nicht abgezogen worden, hätte das Ganze auch noch mal ein bisschen anders aussehen können.
Das kann ich mir auch vorstellen. Aber die Mantis Warriors waren quasi in ihrem Territorium isoliert und vom Rest von Hurons Streitkräften abgeschnitten. Und dementsprechend kann man diese Entscheidung, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen, weil Imperium brennt ja irgendwie immer an allen Ecken und Enden. Und Astartes, wenn es auch manchmal in den Publikationen so rüberkommt, die wachsen ja auch nicht gerade am Baum, ne?
Nee, das ist ein Ras gut auf jeden Fall. Ja. Die müssen erstmal halt da sein und dann auch funktionieren.
Ja. Und dann kommen wir jetzt mal zu meinem Steckenpferd quasi. Nämlich. Ja, nee, den Angström? Achso, das kommt noch. Der Plan der Loyalisten ging aber echt vollends auf. Und zwar haben die Minotaurs zum Beispiel das Hauptschiff der Lamentas, die Mater Lacrimarum, überfallen. Das ist halt ein riesiges Schiff, so Phalanx-Style tatsächlich, wo auch ganze Schlachtschiffe anlegen können und hast du nicht gesehen. Da drauf sind halt die kompletten Gensaatbanken der Lamentas sind da drauf gelagert. Und das ist halt für die Lamentas halt echt richtig, richtig wichtig. Und das Schiff war quasi gerade beim Tanken, um es ganz banal zu sagen.
Kurz mal rechts rangefahren.
Güter zu verladen und das wurde dann von den Minotaurs überfallen. Und die Schlacht dauerte gerade mal 17 Stunden. Die Lamentas haben alles mobilisiert, was sie irgendwie mobilisieren konnten. Und haben es aber dann nicht geschafft, die Minotaurs zurückzuschlagen. War eine ziemlich blutige Schlacht, ging richtig, richtig krass ab. Und die Lamentas waren ja auch 17 Stunden bis auf was?
Waren ja um 17 Stunden, ne? Wie war das nochmal, die Lebenserwartung von einem imperialen Soldaten im Einsatz, wenn es losgeht an der Front?
13 Sekunden, ja, irgendwie sowas.
Also dann,
ja, sind aber Astartes.
Ja, natürlich, aber trotzdem.
Aber dieser ganzen Nummer haben gerade mal 311 Astartes der Lamentas überlebt. Die wurden dann eingekerkert auf so einem Gefängnismond bis zum Ende des Badab-Konflikts, um dann ihrem Urteil unter imperialem Gericht entgegenzutreten. Und somit waren die Lamentas quasi aus dem Spiel genommen, genau. In Gefangenschaft wurden diese Lamentas langsam wahnsinnig, weil die schwarze Wut ist gar nicht mal so
weit her.
Ja, und die ist nicht so unterdrückt, wie immer alle denken bei den Lamentas. Da spielt halt die die Sanguinius-Priester von denen spielen da eine ziemlich große Rolle, weil die auch die Moral und die Indoktrinierung des ganzen Ordens ziemlich vorantreiben und das Ganze zurückhalten und die Leute trainieren, dass sie die schwarze Wut im Griff haben. Und wenn die eingekerkert werden, funktioniert das alles gar nicht mal mehr so gut. Was denn jetzt?
Da mal ganz stumpfe Frage. Bei den Blood Angels ist es ja sowieso klar, aber auch die ganzen Nachfolgeorden. Zieht sich die schwarze Wut da durch wie ein schwarzer Faden?
Ja, ja.
Ja. Komplett.
Ja.
Also es gibt
bei manchen schlimmer als bei anderen.
Genau, die Lamentas gelten eigentlich, also das eigentlich war immer so, das ist eigentlich einer der erfolgreichsten Orden der 21. Gründung. Weil immer gedacht wurde, okay, wir haben die schwarze Wut eigentlich besiegt. Und das ist auch ein bisschen blöd. Die Lamentas haben halt relativ wenig Support von GW, deswegen gibt es da total widersprüchliche Aussagen in total unterschiedlichen Regelwerken und Kodizien über die ganzen Editionen. In einigen wird gesagt, okay, die haben eigentlich, sind zwar Nachfolgeorden der Blood Angels, sind aber super kodextreu und haben mit denen eigentlich gar nichts zu tun. Das ist auch insoweit richtig, dass die sich an vielen
wenigen Orden, die wo drüber gesagt wird, dass die halt ähnlich wie die Salamanders total nett zu Menschen
sind. Ja, genau. Die sind halt immer, die erfangen irgendwo einen Hilferuf und fahren dahin. Das ist ein Kreuz, ein flottenbasierter Orden und die reisen halt durch die Gegend und gucken, wo Hilfe gebraucht wird und da helfen die. So, und wenn jetzt irgendwo Funksignal kommt, wir brauchen Hilfe, steigen die da ein. So.
Deswegen auch das Herz auf der Schulter.
Aber die sind halt auch so.
Die Astartes sind gekommen, uns zu helfen. Ja, yeah, es sind Lamentas.
Ja. Naja, die machen ja schon meistens einen guten Job, aber irgendwie wird dann immer deren Sieg quasi, die machen schon echt glorreiche Siege, aber das wird immer überschattet von irgendeinem schlimmen Ereignis.
Rein so. Zufälligerweise.
Die mussten auf irgendeiner Welt mal irgendwie Millionen von Zivilisten in irgendwelchen Minen einschütten, aber dadurch haben sie so einen Ork-Walk zurückgehalten und solche Sachen.
Also naja, gut.
Ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber nicht zu viel zu den Lamentas, da wollen wir auf jeden Fall nochmal eine Episode zu machen.
Ich bitte darum, ja.
Was ist sonst noch passiert? 908 M41.
Aber ganz kurz noch zu der Frage mit der schwarzen Wut. Ne? Also da, wo es halt bei den Lamentas dann quasi heißt, die sind also quasi geheilt davon. So, ne? Was ja, natürlich sind Lamentas, also natürlich sind sie nicht geheilt. Aber es ist ja sehr sehr rezessiv, sagen wir mal, bei denen. Und wiederum bei den Charnel Guard, die wir vorhin auch haben, ist es mit der schwarzen Wut halt so schlimm, dass die, wenn sie nicht gerade auf Kampagne sind und kämpfen, werden die in Stasis gelegt, so lange. Damit die halt nicht nur Horus schreiend durch ihre fliegende Ordensfestung da rennen.
Ja, aber die Lamentas, so wie ich das verstanden habe, sind ja durch die durch ihre Sanguinius-Priester, das ist ja bei denen die sogenannte Calix, was das lateinische Wort für Gral ist. Weil die haben ja diesen Kelch, aus dem sie saufen. Sind die so gut trainiert, also das geht bei denen gar nicht darum, dass die schwarze Wut sozusagen nicht mehr vorhanden ist, sondern die sind einfach wahnsinnig gut drin, das zu beherrschen. So. Und die Lamentas sind ja auch viel mehr verbunden mit Sanguinius und seinem Tod und sind halt super melancholisch und traurig immer. Also das spielt ja alles irgendwie so zusammen. Also die schwarze Wut ist nicht wirklich weg, weil in einigen Regelwerken, so aus letzter Edition, glaube ich, zum Beispiel, haben die Lamentas sogar eine Death Company. So, das bedeutet ja, dass die schwarze Wut doch recht präsent ist. In anderen Publikationen heißt es wieder, nee, das gibt's bei denen nicht. Also das ist so ein bisschen schade, dass die halt, die bräuchten mal so eine Lamentas-Trilogie, dass einfach mal deren Lore so ein bisschen in Stein gemeißelt wird.
Ich hatte gelesen, als ich mich für mein Lamentas-Kill-Team mit denen beschäftigt habe, dass ich weiß aber nicht mehr, wo das gestanden hatte, dass die zwar das nicht so wirklich haben, aber dass es trotzdem so, um dazu zu gehören, werden halt Freiwillige oder sowas gesucht, die sagen, du bist jetzt eine Todesstrafe.
Ja, tu mal so, als hättest du die schwarze Wut. Kriegen die so Plastikvampir-Szene aus dem Karnevalsbedarf.
Genau. Dann so ein bisschen hier Theaterblut.
Ja, so ein bisschen Marmelade im Mundwinkel. So, jetzt lach mal ganz laut Horus. Aber lass dich nicht dabei
erwischen. Oh, ich bin so wütend. Oh. Genau,
aber lass dich nicht erwischen.
Okay, es ist mehr so ein Laientheater.
Oh mein Gott, ich bin so frustriert. Ich bin so angepisst. Ich bin so wütend. Oh
so,
mein Gott.
Wollen wir mal zurück ins Jahr 908 M41?
Ja.
Dann sind wir alle sehr, sehr alt.
Gerne.
Ja, auf der Welt Angström. Ich glaube, du schießt was Skandinavisches. Auf der Welt Angström wurden Hurons Bündnisse mit den ansässigen Mechanikus-Dienern offenbart. Oder soll ich lieber sagen, Mechanikum-Dienern? und die Salamanders und die Red Scorpions schliffen die Welt sehr zum Ärgernis der loyalen Diener des Mars, bis auf die Grundfesten. Also da haben die halt echt krass experimentiert und krass alte Waffen ausgebuddelt und so ein Scheiß. Und die Salamanders und die Red Scorpions sind halt dahin und haben halt einmal richtig Kasala gemacht, einmal richtig Tabula Rasa und haben aber auch viel Technologie zerstört, was natürlich dem diesen dämlichen Wichsern vom Mars
überhaupt nicht gefiel. Nee, den miesen Wichser.
Miese Wichser. Ja, das ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen.
Ja. Ordo Reductor ist da auch sehr, sehr happy drüber, wenn sowas passiert.
Wer?
Der Ordo Reductor, das ist nochmal so ein relativ unbekannter, kleiner Ordo, der im Prinzip sowas ist wie Mechanicum Light.
Diät-Mechanicum.
Ja, genau.
Ah, ich verstehe.
Das Mechanicum des kleinen Mannes. Jetzt.
Der kleine Mann, der im Anspitzer wohnt.
Aber schon die elektrischen, nicht die mit der Kurbel, ne?
Ja, doch, mit der Kurbel.
Boah, Kobel ist so 40k. Ja,
das ist so 40k. Aber vorher ein Gebet sprechen, damit die auch richtig rumdreht. Ja, mein lieber Dennis. Ja, wollen wir jetzt Jahr 909 M41?
Gerne. Und dem schließt sich auch gleich direkt das Jahr 910 M41 an. Im Jahr 909 zieht sich die Schlinge immer enger
um den Hals. Da muss ich noch mal rein. Verräter. Findest du nicht mein Skript wunderbar geschrieben? Ist das nicht spannend, wenn ich so Sachen schreibe, wie die Schlinge um die Verräter zog sich immer weiter zu?
Ich bin ob der Wortwahl.
Ja, man ist richtig gefesselt, oder?
So ein bisschen schon, ja.
Ja. Ich find's super.
Danke. Weiter bitte.
Weiter. Gerne. Es dauert halt etwa ein Jahr, bis sie sich neu organisieren können. Obwohl sie mit dem Rücken, noch so eine geile Redewendung, mit dem Rücken an der Wand stehen.
So ein bisschen, schaffen so ein bisschen es die viel Pathos, ne? Könnte auch von den bösen Onkels sein.
Oh, ich bitte nicht.
Mit dem Rücken an die Wand.
Mit dem Rücken an der Wand.
Sind starke Männer mit kurzem Haar.
Und auch das passt zu den Astartes.
Die Büchse der Pandora geöffnet.
Das ist so, wow.
Immer treu.
Und alle sind gegen uns. Und wir gehen trotzdem unseren Weg.
Keiner hat uns verstanden. Doch wir machen einfach weiter.
Also André und ich haben jetzt schon die 12 Flaschen Wein hier fast weg.
Ja, hier ist schon voll fröhlich. Wir sagen schon wieder Sachen, ohne dass wir das unser Gehirn das sagt.
Ja, genau.
Gibt's einen böse Onkel-Song-Generator? Bestimmt.
Der super. Ist aber relativ einfach. Es ist, gib mir einfach eine Flasche Wein und eine Flasche Korn.
Eine Flasche Wein.
Und dann mache ich das. Kann ich gut.
Aus der Flasche Wein und der Flasche Korn, ja. Wie MacGyver.
Nur mit Musik. Geil.
Mundmische. Mehr sage ich dazu nicht.
Ja. Nee, oh Gott, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben?
909, M41.
Ja.
Mit dem Rücken an die Wand. Deswegen sind wir auf die Onkels
gekommen. Genau. Oh mein Gott. Mit dem Rücken an die Wand.
Schneidest du das eigentlich raus oder ist das
drin? Nö, das bleibt alles
drin. Ah, okay.
Ja. Oh Gott. 3, 2, 1. Okay. Die Mantis Warriors schaffen es, den eh schon gebeutelten Firehawks ordentlich einen zu verpassen. Und auch die Executioners gehen mit Hit-and-Run-Infiltrations- und Ambush-Aktionen wieder weiterhin gezielt gegen die Loyalisten vor. Was man ja irgendwie, also die Executioners, die sind ja, obwohl sie Imperial Fists Gensaat haben, die sind ja so un-Imperial Fistig. Das
ja, die sind eher super Raven Guard-mäßig.
Voll. Voll. Oder auch so ein bisschen Night Lords, ne?
Ja, Raven Guard und Night Lords, also wenn du die Urlegion siehst, wie sie auf Terra agiert haben, ohne ihren Primarchen gefunden zu haben, sind ja, nehmen sich ja Raven Guard und Night Lords auch nicht viel.
Ravenlords.
Apropos Ravenguard und Nightlords. Dazu kommen wir jetzt im nächsten Jahr. Denn das Steckgrubenjahr 909 endet damit und beginnt dann 910 M41 damit, dass sich, bevor sich die Verräter dann irgendwie mal sammeln können, schlägt zum einen der Ork wieder zu. Und zum anderen kommen dann meine Lieblinge, die Karkarados Astra in Hochgotisch oder auch Neugotisch Space Sharks auf den Plan.
Und, ist ja auch gut, dass in Niedergotisch die Astartes-Namen, wenn du dir jetzt zum Beispiel Space Wolves anguckst, Völker Fenrika, und in Niedergotisch, das ist immer so richtig assi. Das ist immer so Niedergotisch, trägt auch Vukuhila, fährt irgendwie Opel Manta und hat einen Jogginganzug an.
Wohnt in der Platte wahrscheinlich.
Und, ja, jetzt sind hier die Space Sharks hier.
Space Sharks aus Laboe.
Ja, die brechen halt mit einem Cruiser, niemand weiß zuerst, was ist, brechen die halt in den Realraum, in einen mit von Feuer geschwärzter Kreuzer, und die sagen, so, jetzt sind wir hier, und wir schließen uns der Kiste hier an und übernehmen dann auch mal so ein bisschen hier diese Ecke des Universums, und zeigen den Sezessionisten mal, was eine Hake ist. Kurz zu den Karkaradons. Zum einen haben wir, es gibt zwei Orden, die Space Sharks heißen, lustigerweise. Man weiß jetzt nicht, welcher davon die richtigen sind.
Ach echt?
Schon wieder?
Sehen auch, das liebe ich immer. Du fängst immer, wenn ich das Skript lese, fängst du immer die Parts einfach vorzulesen an, die ich geschrieben habe und denkst, ah scheiße. So. Und dann brichst du aus und holst so richtiges Trivia-Wissen raus. Das macht richtig Spaß.
Ja, geil. Ja, ich habe vor kurzem noch für den War of the False Primarch habe ich nämlich noch den Karkaradons Index Astartes geschrieben und da habe ich nochmal richtig Recherche betrieben für diesen Orden.
So. Ja. Aber kurz mal dazu, die Space Sharks, die gibt es jetzt ja zweimal. So, wir wissen jetzt ja noch von zwei anderen Orden, die es zweimal gibt, oder?
Du meinst die Celestial Swords?
Ja, und da war was war das denn? Es waren noch zwei andere, oder?
Nee, es gab noch die Celestial Lions oder so, aber die Celestial Swords sind diese, die beide komplett ausgelöscht wurden von der Black Legion während eines der schwarzen Kreuzzüge.
Ja, aber war das ja nicht so, von wegen, dass es hier nochmal irgendwie
Orden gefunden hat? Aber das waren doch andere.
Ah, okay.
Ja, ich habe diesen
der Name ist wieder frei, den nehmen wir jetzt.
Speer des Imperators gelesen und da kommt noch ein Orden vor, der so ähnlich heißt, aber es waren die Celestial Lions.
Das
klingt auch wie so eine Frühstücksserie irgendwie.
So ein bisschen. So ein bisschen.
Celestial Lions sind Dingensgensaat, ne? Wie heißen sie? Salamanders. Celestial Lions haben Salamanders Gensaat, ja.
Ja.
Oder?
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die waren aber auf
jeden Fall. Und die Death Eagles gibt's auch zweimal.
Okay. Aber ist das, weil das ist auch ist das jedes Mal, weil das Administratum Scheiße baut, oder?
Das ist, da lässt Games Workshop und damals halt auch Forge World, die lassen da so viel offen, dass man da selber interpretieren kann oder später mal in irgendeiner Storyline dann nochmal was aus dem Hut ziehen kann, so haha. Mhm.
Das ist halt
auch da gibt es auch immer nur so Infobits zu, aber das
ist nicht
so
100% aus. Die Karkaradons haben doch inzwischen auch eigene Romane und sowas, ne? Also das ist doch auch relativ ausschraffiert, der ganze Background, oder?
Ja, die haben auch richtig Aufmerksamkeit erfahren, so wie die Red Scorpions ja auch über Forge World. Zum Beispiel jetzt. Ja, mittlerweile meine ich ja, genau. Mhm.
Ja. Aber da gibt's wie so viele Sachen, irgendwelche obskuren, kurzen Infos, die irgendwo ganz hinten, unten in einem Absatz irgendwo in einem Buch stehen. Dieser andere Karkaradons-Orden ist zum Beispiel in dem Rogue Trader Regelwerk noch drin angeteasert. Und das ist ja auch alles nicht so, da muss man ja auch echt gucken, was ist davon jetzt echt noch Kanon und was nicht und was wurde geredconnt und
genau,
so.
Genau, wollte gerade mal sagen, also wer sagt denn, dass es zwei gibt? Hat nicht der eine den anderen einfach abgelöst so? Ich sag mal, die Sachen, die selbst, also vor der zweiten Edition kannst du ja alles in Frage stellen und selbst zweite Edition hat ja so viele Sachen, die in Konflikt mit der aktuellen Edition treten so. Also, ja. Naja, also weil es ja so viele Sachen auch einfach schon seit Anfang an gibt, aber die einfach nur eine Randnotiz waren, wie die Lamentas zum Beispiel einfach immer nur, die wurden erwähnt, ja, waren Blood Angels Nachfolgeorden und das war's.
So im Sinne von, damit es irgendwie Nachfolger gibt oder irgendwie so ein bisschen so von, ja, da gibt es jetzt noch ein paar Leute,
ja, genau,
die haben jetzt einen Namen, die haben jetzt irgendwie einen leichten Anflug von Heraldik bekommen und das war's.
Naja, beim Originalding geht's halt auch darum, dass der Spieler selber sozusagen was erfindet.
Das ist ja auch echt cool. Aber ich meine, wenn es halt am Anfang halt nur so erwähnt wurde, irgendwann muss dann natürlich oder irgendwann wurde dann natürlich auch noch ein bisschen mehr dazu gestrickt und dass sich das dann mitunter mal beißt, hier und da. Ja,
also durch den ganzen Lore durchzusteigen, ist halt auch echt Porno.
Da brauchen wir schon mal einen Kasten Wein für.
Aber dafür sind wir ja da. Wir sind ja euer Number One deutscher Podcast, wenn es um Professionalität und Tabletop geht.
Hoffen wir zumindest. Ja. Wir haben es zumindest im Lore-Bereich schon mal gehört.
Ja.
Und um der Professionalität Genüge zu tun, Celestial Lions sind Imperial Fists Gensaat. Werden aber, meine ich, auf Armageddon ausgelöscht.
Okay. Schön für Sie.
Oder auch nicht.
Das Leiden endlich
mal nicht. Ja, das stimmt.
Ja, wollen wir zurück? Bist du im Bilde?
Ja, also die Karkaradons, auch da wieder. Gensaat ungewiss bestenfalls. Offiziell wird berichtet, dass es Ravengard Gensaat ist. Aber, und das ist halt auch bei den Genproben oder Gensaatproben, die abgegeben wurden, wurde das auch bestätigt. Aber das kann halt auch wieder so eine Geschichte sein, von wegen, hier, piss mal bitte ins Röhrchen, dann geben wir das ab, dann ist safe. Weil es ist mindestens eine Hybrid-Gensaat aus Ravengard und Nightlords. Hoho. Ja, ganz, ganz weiße Haut, schwarze Augen, aber auch so Geschichten, eine Mutation, dass denen spitze Zähne wachsen.
Das sowieso, ich habe mich auch gerade mit dieser 21. Gründung näher befasst. Und da gab es ja mal, das habe ich als Kind schon mega gefeiert, gab es diese Index Astartes Bücher. Und da gab es nämlich so eine Geschichte, wie so Mechanikum, Inquisitionstypen, irgendwie so eine kleine Bande, irgendwie so ein Labor auf einer terranahen Welt entdeckt hat, wo tatsächlich Black Dragons in Stasisröhrchen drinne waren. Und wo dann am Ende Fabius Gallus bzw. Fabius Beil auftauchte, um das Ganze zu bergen und so. Das ist super krass. Also das macht schon richtig Spaß, sich mit diesen ganzen kleineren Astartes-Orden, die vom Lore nicht immer so viel Aufmerksamkeit bekommen, ein bisschen zu befassen. Weil da gibt's auf jeden Fall geile Snippets und klickt euch da einfach mal durchs Lexikanum, durch verschiedene Gründungen. Wenn euch da irgendwas super interessant vorkommt, checkt die Quellen oder steigert euch einfach solche kleinen Bücher für einen Zehner oder was bei eBay und da kann man auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Und das macht richtig, richtig viel Spaß. Und so füllt sich auch mein Warhammer Bücherregal immer weiter.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr auf der Lexikanum seid, unterwegs seid, so geht's mir immer und das ist echt mega krass. Man kommt dann immer so von einem zum anderen, wenn man einfach nur mal so auf die einzelnen Namen klickt. Wenn irgendwo erwähnt, von wegen, ja, der und der und zack, klickst drauf und dann hast du gleich schon wieder.
Du klickst durch die ganzen Schlachten und auf einmal bist du Experte.
Ja, so ungefähr, zumindest irgendwie laienhaft
Experte. Ja, aber also in den Büchern, die Index Astartes Bücher kann ich tatsächlich empfehlen. Das sind dünne Blättchen, die vor allen Dingen in der deutschen Ausgabe gar nicht mal so teuer sind bei eBay. Also kann man sich mal geben. Zurück zu dir, Dennis. Zurück zu
Lück. Ja. Also niemand weiß zuerst, wer dieser Orden ist, aber mit uralten, aber immer noch validen Schriftstücken, unterschrieben von mehreren Highlords of Terra, belegen halt die Carcharodons, dass sie da sein dürfen und auch da die Rechte haben, sich einfach in solche Konflikte mit einzumischen und fangen halt an, in ihren grauen Rüstungen eine blutige Schneise durch diesen Sektor zu ziehen. Bewaffnet in erster Linie mit Boltern, Boltpistolen und Kettenäxten und einer übertrieben großen Anzahl an Mark 5 Rüstungen, die ich persönlich unglaublich schön finde.
Die besten.
Ja, ist so.
Nieten, also das ist auch bei mir das Punker-Ding, ne? Nieten auf dem Helm, Nieten auf der Schulter.
Überall sind Nieten drauf, ist geil.
Super. Super, super, super. Droppen und Deep Striken die überall rein. Das ist nämlich auch ein geiles Stück Lore. Die haben einen riesigen Kreuzer aus dem Bruderkrieg noch und haben anstatt von Landeplattformen, haben die das komplette vordere Stück des Schiffs so ausgebaut, dass die in Kompaniestärke teleportieren können. Auch gut. Ja, und die fangen halt an, komplette Planeten zu schlachten. Da wird keine Rücksicht auf irgendwelche Verluste genommen, weil es halt so sein muss. Diese blutigen Kämpfe zwingen schon bald die Mantis Warriors zum Rückzug. Aufgrund dieser Brutalität und dem, hier steht ehrlosen, ich weiß aber nicht warum, Verhalten der Carcharodons teilen auch die loyalen Fire Angels ihren treten die diesen Rückzug an aus dem Badab-Konflikt, weil die sich angewidert aufgrund dieser unnötigen Verschwendung von imperialem Leben vor dieser Geschichte hier.
Ja, aber das ist wie wenn man zu so einer Stadtteilparty irgendwo nach Harburg kommt, so in so einer Punker Silvesterparty und du kommst auf die Party und zwei Leute verlassen diesen Raum und kommen den ganzen Abend nicht wieder. Da weißt du hast irgendwas in deinem Leben richtig gemacht.
Ich will mal kurz könnte sein. Ich möchte mal kurz auf diesen Begriff ehrlos eingehen, für dich, Dennis. Ich habe so eine Theorie. Du weißt, was die auf Bada Primaris gemacht haben?
Ja.
Ja.
Also, was davon?
Manhunt.
Also, Manhunt, Bro. Nein, ja, doch, auch. Aber die haben ja ganz sneakigerweise, sag ich mal, die Geothermalreaktoren der Makropolen.
Das kommt doch noch.
Ach, Entschuldigung. Entschuldigung.
Das ist doch die finale Schlacht. Du kannst doch nicht einfach das Ende... Und dann schmeißt Frodo den Ring ins Feuer. Das ist doch scheiße.
Entschuldigung, ich wollte nur dieses Ehrlos einfach noch. Ja.
Ja, aber ich möchte, dass Space Marines da eine ganz eigene Vorstellung von Ehre haben und es ja auch immer wieder in Romanen rauskommt. Viele Space Marine Orden hast du ja auch bei in den Horus Heresy Romanen und so. Die viele von denen sind ja so entmenschlicht und entrückt vom normalen gebürtigen Menschen, dass die ja gar kein Verständnis dafür haben, warum man überhaupt ziviles Menschenleben erhalten muss. Weil es ist ja eh da irgendwie in Hülle und Fülle.
So, ne? Deswegen, ja, also aus Astartes Sicht wahrscheinlich extrem nachvollziehbar. Weil was sollst du dich da um irgendwas anderes kümmern, wenn du also den ganzen Scheiß, den du sowieso mitgemacht hast und mitmachen wirst und gesehen hast und noch sehen wirst, als Astartes, also dass man da sowas von stumpf und ganz weit ab von Gut und Böse ist, das ist ja eigentlich klar.
Ja, das Jahr 911. Die Executioners wechseln tatsächlich im Jahr 911 ihre Seiten komplett zu den Loyalisten in der sogenannten Red Hour oder der Roten Stunde. da geht es darum, die Executioners haben zusammen mit ihren Verbündeten, den Astral Claws, eine Barke der Salamanders geentert, greifen die an. Die Salamanders stehen mit dem Rücken an die Wand, wie die bösen Onkels das sagen würden, und ergeben sich. So. Und die Executioners sind halt so, ja, alles klar, die ergeben sich, Kriegsrecht, dies, das. Und die Astral Claws sind aber so, alles klar, wir vernichten hier einfach alles, klauen deren Gensaat, was das Allerheiligste für den Space Marine Orden ist, und killen einfach alles. Und das schockiert die Executioners einfach so immens, dass sie sich da erkennen sie erstmal die Verderbtheit der Astral Claws richtig, kündigen alle Schulden mit denen auf, sagen alles klar, das war's jetzt, wir sind dem Imperium treu und alles, was uns verbunden hat, ist Geschichte, und schlagen sich auf Seiten des Salamanders und wenden am Ende das Blatt in dieser Schlacht. Und tatsächlich schlagen sie sogar dem Befehlshaber dieser Astral Claws, streiten halt den Schädel ab und präsentieren den am Ende den Salamanders, um somit ihre Treue dem Imperium gegenüber zu beweisen. Nee, aber das mag in einigen Orden einfach zum guten Ton zu gehören, dem feindlichen Befehlshaber den Schädel abzuschlagen und dem Freunden zu präsentieren. Die eher gutmütigen Salamanders mögen dadurch vielleicht etwas verstört sein, aber
entsetzt. Aber ich glaube, dass jeder hat auch ein anderes Verständnis, was das Ethos des Kriegers angeht.
Wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Wenn du einen so Sack präsentierst, der unten noch dunkelblutig tropft, für den einen Erregung, für den anderen Abscheu. Ne?
Der eine denkt, oh mein Gott, da ist ein Kopf drin.
Ja, ja. Da ist ein Junge vom Bruder vom Mann.
Oh, der nächste denkt, geil, er war Blaubeeren ernten.
Ja, so ist es. Ja, und dann haben nämlich die Loyalisten zum Beispiel auf dem Planeten Lamtan, also genau genommen ein Bündnis aus Minotaurs und Salamanders, haben da so eine Art Blitzkrieg durchgeführt, und das war ein voller Erfolg. Und haben da Astral Claws platt gemacht und haben dabei ein Labor entdeckt, wo diese Astral Claws Apothekari haben nämlich nicht nur nach den Gefechten die Gensaat von ihren gefallenen Brüdern aufgesammelt, sondern auch von den Feinden, um daran halt experimentieren und ihre eigenen Reihen wieder aufzustocken, mit dem wahnsinnigen Ziel von Lufuron, die Legion, den Orden auf Legionsstärke zu bringen. Und ja, auf besagten Planeten Lamtan haben halt die Salamanders und Minotaurs dann richtig viel von ihrer eigenen Gensaat oder anderen loyalen Orden sichergestellt, die Astral Claws geklaut haben, sozusagen. Genau.
Das geht natürlich auch wieder total ab. Ne? Die Salamanders schicken irgendwie Einheiten aus Dreadnoughts dahin, angeführt von diesem, wie hieß er, Blabla, Ashmantle. Also alles wieder super, super episch.
Ja, ja, und die nächsten zwei Jahre ging es halt irgendwie richtig rund und da war halt dieser Krieg voll die Kacke am Dampfen aus allen Rohren halt. Da gab es Infiltrationskriege, geheime Kriege. Es ging halt an allen Fronten richtig los. Im Weltraum, in der Luft, auf dem Boden, unter der Erde. Und das gipfelte letztendlich in der Schlacht um den Palast der Dornen.
Ja, nachdem im Prinzip von allen Seiten immer und immer mehr, wie man jetzt auch wie halt immer wieder gehört hat, immer mehr loyale Truppen in den ganzen Krieg hier eingreifen, schaffen es halt die Loyalisten immer weiter das Ruder zu übernehmen in dem Sektor. Und
ich bin richtig gespannt, weil ich schreibe ja immer das Skript und ich habe einfach, wir haben immer alle eine Farbe, um das für euch ein bisschen zu verdeutlichen als Zuhörer. Und Dennis hat einfach eine Farbe bekommen und ich habe einfach diese komplette Endschlacht auf seinen Namen geschrieben. Und mehr habe ich dazu nicht geschrieben. Deswegen, ich lehne mich jetzt einfach zurück und genieße das alles wie so ein Kinofilm. Das macht ihr bitte auch. Und
mit einem Gläschen Wein.
Ja, ja, wie gesagt, ey, Nils und ich hauen uns hier eine Flasche nach der anderen rein. Übrigens, ich glaube nicht, dass Silke, eine gute Freundin von mir, unseren Podcast hört, aber sie hat mir eine fabelhafte Flasche Wein geschenkt und jetzt trinken wir gerade die nächste. Eine viel billigere mit Schraubverschluss, die ich gekauft habe. Aber wir lehnen uns jetzt einfach zurück und lauschen einfach auch mal der Schlacht um den Palast der Dornen.
Und wie macht ihr das eigentlich? Ich habe eine Tasse Kaffee getrunken, bin schon zweimal pinkeln gewesen und es passiert nichts. Ach so!
Ja. Nee, pass auf, ja, deswegen daran, gut. Unsere Hosen sind so eng, wir können ja gar nicht.
Das sind so Packertypen, wir tragen so ganz, ganz enge schwarze Hosen. Und da sieht man die Pissflecken auch nicht so.
Ist halt für den Style, ne? Aber auch nur, weil da so viel Patina drauf ist, dass es gar nicht auffällt, wenn noch ein Fleck mehr drauf kommt.
Das draußen, die waschen wir auch nicht, dadurch sind die draußen wie mit Butter.
Regel Nummer 1.
Ja. Niemals deine Hosen waschen.
Das ist wie so ein Regenanzug. Ja.
Um eine Bekannte auch aus NRW zu zitieren, gewaschen werden nur Unterwäsche und Socken.
Ja. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, ne?
Ja. Tierchen ist das Stichwort.
Whatever rocks your boat. Yo, also. Die... Die, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Also, die Loyalisten übernehmen halt mit und mit im Prinzip den Badab-Sektor. Der Tyrann und seine eigenen Truppen sind immer weiter auf dem Rückzug. Und nachdem der Sektor im Prinzip in Loyalistenhand ist, errichten die Executioner mit Hilfe der Imperialen Navy eine Blockade um diesen Sektor, um zum einen weitere eventuelle Unterstützung für Luft-Huron draußen zu halten und wiederum die feindlichen Truppen, die noch innerhalb des Sektors sind, drinnen zu halten. Nachdem zuerst versucht wird, ein Bombardement mit einer eigenen Weltraumstation auf den Planeten Badab zu starten, das aber wiederum nicht funktioniert, weil die Station zu stark beschädigt ist, wird entschlossen, einen dreiteiligen Angriff auf Badab Prime zu starten. Diese Raumstation war übrigens die Raptorus Rex. So, der erste Teil dieses Angriffs sind die Star Phantoms, die mit zwei Kompanien und einem kleinen Kontingent aus Firehawks und Sons of Medusa den zuvor erwähnten die Orbitalstation der Astral Claws angreifen. Das ist die sogenannte High Guard, ist diese Station, was allerdings auch kleine Nebeninfo. Highguard ist im Fechten eine hohe Wacht, was sehr passend ist für eine Orbitalstation, die über einen Planeten wacht. Die Kakar.
Star Phantoms übrigens, super coole Legion, haben auch ein geiles Farbschema. Sind so komplett weiß und haben so eine Sanduhr mit zwei Totenschädeln als Symbol. Primarch unbekannt, Legion unbekannt, 23. Gründung, voll auf die Fresse.
Ich finde übrigens, wie vorhin ja die erwähnten Tiger Claws, finde ich auch total geil von der Optik. Ja, in der zweiten Speerspitze sind die Kakarodons, die in Chapterstärke auf den Planeten fallen, beziehungsweise halt gediebstrikt werden. Deren Aufgabe ist es halt, jeglichen Widerstand in den großen Hive-Cities zu brechen. Und wie das aussieht, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Die dritte Speerspitze ist die, sind 7 Kompanien Star Phantoms, also auch wirklich, wirklich viele Space Marines, mit Heavy Assault Elements, inklusive Inquisitionssturmtruppen, die haben ja ihre eigene schwere Infanterie, greifen die schon mal den Palace of Thorns an. Der Palace of Thorns wiederum, also das ist halt, nachdem die Astroclaws nicht mehr diesen, Lufthuron beschließt irgendwann im Laufe dieser ganzen Geschichte, seinen Regierungssitz auf dem Planeten zu verlegen und hat halt im Prinzip nur noch diese Orbitalstation da als Schutz über dem Planeten. Der Palace of Thorns ist halt ein gigantischer Komplex, der ähnlich wie der imperiale Palast auf Terra ist der halt auf ein Hochplateau von sehr zerklüfteten Vulkanen gebaut. Und ein Schutzschild, ein riesiger elektrischer Blitzschutzschild umgibt das ganze Ding halt im Prinzip, der so ziemlich alles pulverisiert sofort, was damit in Verbindung oder in Berührung kommt. Und auf der anderen Seite reflektiert der halt so ziemlich alles, was die loyalen Truppen an Waffen haben. Die Kakarodons beschießen halt vom Bord ihres Flaggschiffs die Nikor, das ist das vorhin schon erwähnte, die haben einen riesigen Plasmablaster eingebaut und schießen damit einen Grand Canyon quasi auf den Planeten. Ich liebe Warhammer. Mit diesem Graben halt eine Bresche in die Verteidigung zu schlagen und dann halt Butter Prime stürmen zu können mit Thunderhawks und Cestus Assault Rams. Cestus Assault Rams sind auch wiederum so eine fantastische Erfindung von Forge World. Das sind, falls man die nicht kennt, Thunderhawks sind ja diese wunderschönen großen Truppentransporter und die Cestus Assault Rams sind im Prinzip Torpedos, zwei Torpedos nebeneinander, die einen riesigen Melterbrenner vorne drin haben und die fliegen halt einfach irgendwo gegen, brennen sich durch, gehen auf und dann kommen Space Marines raus. Ganz, ganz toll. Ich liebe die Dinge.
Ja, moin. Wusstet ihr, gerade wo du gerade Thunderhawks erwähnt hast, das sind echt richtig geile Modelle und so, also sie sehen echt mega cool aus, aber wusstet ihr, dass die lore-mäßig nur für einen einmaligen Gebrauch konzipiert sind?
Ja, da wird sich auch in der Nightlords-Trilogie immer darüber beschwert, dass die so scheiße konstruiert sind
und
so
klapperig. Die wie hießen die auch nochmal? Die irgendwas?
Stormbirds.
Stormbirds, die sind ja wirklich für den mehrmaligen Einsatz gedacht und wirklich tausende von Jahren alt teilweise und oder
beziehungsweise. Ja, Thunderhawks auch, aber das war nicht so gedacht.
Nee, ja, aber das ist die halt.
Falls irgendjemand von so Games Workshop zuhört, bitte, macht endlich Plastik-Thunderhawks. Ich würde einkaufen.
Ja, ich baue seit geraumer Zeit einen Nightlord Thunderhawk von Forge World und das ist ein absoluter Krampf. Das ist so ein Scheißmodell und Forge World baut so beschissene Fick-Piss-Modelle. Das kann man nicht oft genug sagen. Es ist einfach nur ein Pain in the ass, diese großen Modelle von denen zusammenzubauen. Alles ist so fucking verzogen. Da sind so riesige Ritzen
im Modell. Ich habe meine 30k World Eaters. Das ist eine reine Orbital Assault Armee. Und ich habe einige von diesen Transportfliegern, die kleine, wie heißen die noch? Von Forge World. Die sind so mittelgroß. Die gibt's einmal als so Gunship Storm Ravens. Und das Ding, also der Schlimmste, den ich von hatte, der war in sich verdreht wie so eine Doppelhelix. Also da habe ich mir so, ja, ich, ne, boah.
Das Ist einfach unglaublich, ne? Also Games Workshop kann schon keine guten Regelsysteme schreiben, ne? Aber man sagt ja, es ist ein Miniaturenunternehmen und wenn sie nicht mehr das auf die Reihe kriegen, also wirklich, wenn einer zuhört, aber das glaube ich nicht, dass einer zuhört, weil wir schon so oft über Games Workshop abgekotzt haben. Das ist wirklich, also es ist wirklich eine Frechheit. Vor allen Dingen so ein Thunderhawk kostet irgendwie 600 € oder so, ne? Also da muss man sich wirklich fragen, normalerweise bei 600 € müsste man das Ding fertig gebaut
haben. Ja, aber zumindest zusammenbaubar.
Auf jeden Fall.
Meine Meinung. Das wird man ja wohl nochmal sagen.
Nee, für das Geld, das ist aber auch schon, also das ist ja schon.
Mit Merkel steckt dahinter, dass wir keine vernünftigen Thunderhawks bekommen.
Sowieso.
Na, wenn man sich überlegt, dass das ganze Gedöns mit den Titanen, die Forge World teilweise für, wo liegt der Warlord Titan gerade? 1500 Pfund oder so, keine Ahnung. Es ist echt eine harte Ansage. Also.
Ätzend. Und dann, das Gemeine war ja, wo die, ist das vor einem Jahr gewesen, dann einen Plastik Thunderhawk angeteasert haben, und dann war der für Aeronautica. Ja, Arschlöcher. Das ist doch Absicht.
Das wäre natürlich übel gewesen halt, ne?
Also, ich werde diesen ganzen Off-Talk zusammenschneiden und hinter die Sendung knallen, okay? Wollen wir mit der Schlacht um den
genau. Palace of Dawn? Ja, also Thunderhawks und die Cessus Assault Rams schmeißen halt die ganzen Carcharodons auf den Planeten und alles andere, was noch den Palace of Thorns angreifen möchte. Und die Schlacht um Badab Prime entbrennt. Nach etwa einer Stunde landet die Legio Crucio in ihren riesigen Droppods und schmeißt manipelweise Titanen auf die planetare Oberfläche. Und die wiederum greifen halt den Hive Domina an. Was im Prinzip so ziemlich das Schlechteste ist, was einer Stadt passieren kann. Also auf der einen Seite laufen, du hast eine Zivilbevölkerung, die überhaupt nicht weiß, wo sie hin sollen. Auf der einen Seite laufen riesige Schlechter in grauen Rüstungen komplett still. Also Carcharodons sind ja dafür bekannt, dass die in völliger Stille kämpfen. Mit ihren riesigen Kettensägen-Äxten durch die Zivilbevölkerung, die versucht, irgendwo hinzufliehen. Hinter ihnen laufen dann die noch vermeintlich befreundeten Space Marines, Astral Claws mit der Tyrant's Legion durch die Stadt versuchen zu verteidigen, was noch irgendwie zu verteidigen ist. Klappt natürlich nicht. Währenddessen laufen Wolkenkratzer, große Kampfläufer einfach durch die Stadt und mähen alles nieder. Menschen, Fahrzeuge, Häuser, was in ihrem Weg steht. Im Nordosten steht der Palace of Thorns. 500 Star Phantoms überleben den Abwurf auf den Planeten von 700 und dank ihrer hochpräzisen Drop-Pod Abwürfe und beginnen die Belagerung des Planeten. Der Feind schlägt mit dem kompletten Arsenal, das nur mal den Space Marines oder den Adeptus Astartes zur Verfügung steht, zurück. Aus verdeckten Bunkern brechen Landraider, in Türmen und Minaretten stehen irgendwelche Verteidigungswaffenbatterien, Devastators und Dreadnoughts, Siege-Dreadnoughts, die halt schießen, was das Zeug hält. Aber aufgrund des Schutzschildes ist der Holla die Waldfee. Masseltorf! Ist der Palace of Thorns nicht einnehmbar? Jeder einzelne Meter wird mit literweise Blut erkämpft. Als
Imperium. So wie sieht das ja auch gehört, ne?
So sieht's aus. Also der Iron Warrior in mir muss ja unter Aufbringung größter Verluste jeden Kampf irgendwie schlagen. Als dann die inquisitorischen Sturmtruppen letztendlich den Vulkan erklemmen können, greifen diese mit in den Kampf ein und man schafft es mit und mit die Sezessionisten und deren Verbündete zurückzuschlagen und durch die Bodentruppen die halt eh schon da sind, schaffen es, die Star Phantoms, Terminator-Truppen hochpräzise durch die Teleport-Homer in ihr Ziel zu lenken. Trotzdem bleibt der Schutzschild ungebrochen. Auch wenn Titanen und Belagerungsgerät der Sons of Medusa. Sons of Medusa sind Iron Hands Nachfolger, also auch perfekte Belagerer eigentlich. Und die können nichts ausrichten. Die Nacht bringt keine große Änderung. Die Titanen verwüsten, weil sie nichts anderes zu tun haben, einfach die Städte. Und Huron, ja, muss ja, man ist ja nicht umsonst gekommen, ne?
Ja, die müssen ja auch Munition Titan, loswerden. Aber ich auch gerne mal eine Magma-Kanone auf irgendein friedliches Dörfchen richten und einfach mal
abdrücken.
Einen Krater draus machen.
Also man sieht, der Planet ist nicht unbedingt dazu aus, erkoren, weiterhin von einem glücklichen Volk belebt zu werden. Huron und verschiedenen Aussagen zufolge scheint überall und nirgendwo zu sein. Manche Leute, die ihn gesehen haben wollen, sagen, er steht irgendwie auf den Mauern des Palastes und kämpft und schreit und gibt Befehle. Andere wiederum sagen, dass er in stillem Gebet in seinem Thronsaal sitzt und einfach über die Dinge sinniert, die da gerade um ihn herum passieren. Am zweiten Morgen nehmen dann die Kakarodons die Sache selbst in die Hand, was wir vorhin auch schon mal gesagt haben. Jeder Orden hat seine eigene Agenda und oder Vorstellung davon, wie man solche Pläne nun umsetzen sollte. Neben den Plänen, die Carab Kallen dem Ordensmeister Tiberos the Red Wake gegeben hat, begeben sich die Kakarodons in die planetare Substruktur und fangen an, die geothermalen Reaktoren zu sabotieren. Daraufhin wird der Planet von unfassbar mächtigen Explosionen erschüttert und die komplette Energie versiegt halt einfach. Nichts hat mehr Strom, der komplette Planet stürzt endgültig ins Chaos. Ganze Städte stürzen ineinander ein, weil tektonische Platten nicht mehr von irgendwelchen Gerätschaften gestützt werden können und so weiter und so fort. Die Kakarodons.
Das ist halt mega geil, weil das eine Kernreaktion aus Erdbeben ist, die dann da um sich greift halt, ne? Nur in Anführungszeichen nur, weil diese Geothermalreaktoren überladen wurden. Das ist schon ein ziemlicher Bitch-Move auf jeden Fall.
Voll. Also, ne, die haben sich einfach gedacht, nee, wofür hier dieses Ganze, ne, klein wollen wir nicht. Das können wir auch alles ein bisschen abkürzen, indem wir hier einfach alles kaputt machen.
Größer ist immer besser.
Nach getanem Tagewerk ziehen sich die Kakarodons still von der planetaren Oberfläche zurück. Die finale Schlag gegen Badab wurde ausgeführt und letztendlich aufgrund der Sabotage dieser geothermalen Reaktoren bricht das Schutzfeld um den Palace of Thorns zusammen und loyale Truppen können endlich den Palast überrennen und alles auslöschen, was ihnen vor die Flinte kommt oder das Kettenschwert oder was auch immer. Bajonett, da sind bestimmt auch Leute mit Bajonetten dabei. Währenddessen bricht der Planet langsam Stück für Stück auseinander. Die Star Phantoms treiben die Überreste der Astral Claws in die Katakomben. Das ist halt ein riesiger Tunnelkomplex, der im Prinzip auch so quasi planetenüberspannend ist. Und Lufthuron versucht halt, sich selber noch in Sicherheit zu bringen. Da gibt es unterirdische Hangars mit Void-kompatiblen Raumschiffen und der versucht halt so da wegzukommen. Allerdings wird er von den Star Phantoms und ihrem Chapter Master Androkles gestellt. Also es kommt wieder auch unterirdisch zu Kämpfen, Schlachten Huron schafft es aber, Androkles zu erschlagen. Siegessicher und übermütig, wie er mittlerweile ist. Also der hat halt den kompletten Madman-Turn gemacht. Ne? Der ist also von dem einst edlen Astartes Huron, Lufthuron ist im Prinzip gar nichts mehr übrig. Und er steht halt siegessicher feiernd über dem niedergestreckten Androkles, bereit mit seiner Klaue, der trägt halt so eine Relic Lightning Claw, den letzten Schlag zu führen und verhöhnt ihn noch. Da greift Androkles mit seiner letzten Kraft einen Melter. Wurde schon mal irgendwo erklärt, was ein Melter ist?
Nee, nicht wirklich. Also ein Melter ist ein Schmelzer. Genau das tut er. Hochtemperatur schickt er eine Impulswelle voraus, die alles wegschmilzt, was geht. Also Melterbomben sind halt auch genau das. Die erhitzen sich super stark und schmelzen einfach alles weg.
Deswegen sind Melter auch immer geil gegen Fahrzeuge.
Ich liebe Melter. Die sind auch in der aktuellen Edition echt Porno. Also nur ein Idiot nimmt Plasmawerfer mit.
Ich mag auch Plasma, muss ich sagen. Aber ich
bin. Ja, aber Plasma ist momentan einfach regeltechnisch nicht so gut.
Schade.
Melter ist geiler.
Aber Plasma kann explodieren.
Ja, aber das ist ja für einen selbst nicht bewusst.
Aber es ist immer irgendwie Spaß, wenn man
es dann doch mal. Nicht auf eine Eins, auf jeden Fall.
Boah, ich würfel so viele Einsen. Egal. Also Androkles mit letzter Kraft schafft es, einen Melter zu greifen und bläst Huron im Prinzip die rechte Körperhälfte weg. Schwer.
Saubere Sache.
Aber hallo. Ja. Hurons Körper wird halt schwerstens verheert. Er verliert auch den rechten Arm und weitere Teile seiner rechten Seite. Aber nichtsdestotrotz.
Seitdem ist er links.
Genau, er hat dann umgeschult auf Linkshänder und.
Ja, das ist jetzt Marxist.
Ja. Oh Gott. Amenneus Valtex, der Master of the Forge, das ist so der höchste Tech Marine des Ordens, der sich auch bei Huron befindet, schafft es aber, den Leichnam oder vermeintlichen Leichnam, die Überreste, sagen wir es mal so, von Huron zu bergen und mit weiteren 200 Astral Claws in dem letzten und einzigen Schiff, das den Planeten auf Sezessionistenseite verlässt, zu fliehen. Der Planet birst weiter auseinander und innerhalb von Tagen stirbt die planetare Restbevölkerung in diesem Kataklysmus. Der Krieg ist vorbei. Die loyalen Truppen sind siegreich und der Tag ist vorerst gerettet. Aber vorbei ist es noch nicht ganz.
Das stimmt. Das muss man sich allein mal so vorstellen. Was für eine geile, also jetzt mal so, man sich überlegt, das wäre irgendwie ein geiler so Science-Fiction-Serie, Film, was weiß ich, mehrteilig. Und am Ende ist die Endschlacht einfach aus so einem Planeten, der am Gipfel dieser Schlacht komplett in sich auseinanderberstet. So super geil. Also schockt. Man kann sich ja nicht vorstellen, wie diese Rückzugsgefechte der Astral Claws und alles um sie herum bricht zusammen und geil. Einfach geil. Das, also mich bockt sowas total an. Ja, total. Weil ja auch die Loyalisten super viele Sachen zurücklassen mussten, ne? Als der Planet dann endgültig gestorben ist.
Ja, mich würde interessieren, genau. Wie schnell man dann doch so einen zerbrechenden Planeten von manipelweise Titanen zum Beispiel befreien kann.
Ja, die müssen auch abgeladen, also die müssen auch abgeholt werden und sowas. Also das hat man ja in Horus Heresy in der Romanreihe so ein bisschen mitbekommen, was das für ein Aufwand ist, sie auf Planeten zu schaffen und wieder abzutransportieren.
Ja, die sind halt teilweise stadtgroß.
Ja, ja.
So, und beziehungsweise nicht unbedingt stadtgroß, aber manche Imperator-Titanen-Klasse war das, ne? Die ganze Kathedralen auf ihren,
ja, ja,
auf ihren Schultern rumtragen.
Wenn der Kölner Dom anfängt zu laufen, dann weißt du, jetzt ist Schluss.
Jetzt ist Schluss. Jetzt wird rasiert. Und nee, selbst so kleine Warhounds und sowas alles ist garantiert schon ein Riesenakt, die da wegzukriegen. Ja.
Nee, aber die Astral Claws sind halt geflohen. Das macht Grabowski gleich. Genau, und dann war sozusagen der Badab-Konflikt Geschichte. Das Ganze wurde sozusagen befriedet. Die Star Phantoms, tatsächlich vielleicht als kleine Randnotiz, wurden quasi in dieses Gefecht gelockt mit der Aussicht, sich eine neue Heimatwelt auszusuchen. Und das haben sie halt dankend angenommen und haben sich dann auf so einer Eiswelt dann niedergelassen. Ne? Also als kleine Randnotiz, die sind jetzt sozusagen die Verantwortlichen für den ganzen Bereich da. Ja, das sind die neuen Wardens quasi. Ja, genau. Danach wurde halt den sezessionistischen Fraktion der Prozess gemacht und den Executioners, Mantis Warriors und den Lamentas wurde halt so ein 100-jähriger Strafkreuzzug auferlegt, um ihre Sünden zu tilgen quasi. Da wurde halt gesagt, okay, ihr macht jetzt 100 Jahre lang Kreuzzug im Sinne des Imperiums, manchmal nach Auftrag oder auch nach eigenem Ermessen. Ihr macht einfach irgendwas, was sinnvoll ist. Und nach 100 Jahren ist dann quasi Schluss und ihr seid rehabilitiert. Ihr dürft aber in diesen 100 Jahren keine neuen Rekrutierungen machen und sowas. Und viel Spaß dabei. Also eigentlich ist das das Siegel der Verdammnis. So. Im aktuellen Lore müssten sie damit durch sein, aber was ich vorhin schon meinte, die Lamentas zum Beispiel bräuchten eigentlich mal eine eigene Romanreihe, damit das mal definiert wird, weil da gibt es bisher keine wirklichen News zu, was daraus entstanden ist. Mhm. Die Executioners, deren Hab und Gut wurde nicht wie bei den anderen, unter anderem Astartes Legion aufgeteilt, so. Zum Beispiel Lamentas musste so Reparationszahlungen tun und sowas und so durften erbeutete Sachen von denen einfach von den anderen Legionen behalten, von den anderen Orden behalten werden. Die Executioners, deren Sachen wurden sozusagen, ich sag mal, in die Asservatenkammer der Salamanders übergeben und die durften sich das nach 100 Jahren wiederholen, sozusagen. Die sind ganz gut davongekommen. Aber wie gesagt, da würde ich mir halt wünschen, dass da irgendwie noch ein bisschen ausdefinierter Lore von offizieller Seite kommt.
Ja, also ich finde auch, die Executioners würden durchaus mal eigene Romane vertragen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber auch absolut bei den Lamentas. Ich meine, die sind ja eh, so wie ich das mitbekomme, ein Fanliebling. Niemand mag die nicht. Also
nee, Lamentas sind cool, weil es halt einfach die Loser sind, so, ne? Weil denen immer nur Scheiße passiert. Ja.
Der arme, nette Typ, der am Ende, wo seine Freundin dann doch mit einem Executioner weiterzieht.
Ja, genau. aber da ist vor allen Dingen, jetzt wo ich Lamentas selber angefangen habe und die auch ernsthaft spielen will, ist halt echt so, es gibt halt so viele widersprüchliche Lore-Aussagen über die und das nervt halt so ein bisschen. Ne? Wie spiele ich die jetzt? Spiele ich die jetzt mit Blood Angels Codex? Spiele ich die jetzt mit normalem Space Marine Codex? Man weiß es nicht. Ja, und genau, das ist dieser Strafkreuzzug, der 100-Jährige, der den auferlegt wurde. Und
ist ja wie so eine Art Pilgerweg oder Pilgerfahrt oder nee, Quatsch, gar nicht, Pilgerreise. Habe ich das erst für mich so so ein bisschen verpacken können. Dieser Strafkreuzzug.
Ja.
Im ersten Moment halt. Aber mittlerweile habe ich da so ein bisschen meine Ansicht geändert. Und man muss ja nicht immer Leute, ich sag jetzt mal, exekutieren, um sich derer zu erledigen, sondern schick die doch einfach auf eine Art Todesmarsch und
ja, nichts genau. anderes ist das ja. Halt, meine ich ja, ist halt ja, genau. der Verdammnis am Ende. Genau. Aber was ganz witzig ist, eigentlich ist ja dieser oberste Ordensmeister der Lamentas soll ja eigentlich umgekommen sein. Und das sind wieder so Sachen, dass ich meinte, das ist halt so super widersprüchlich teilweise, ne? Also, der Ordensmeister Lamentas, Malakim Forus, der soll eigentlich gestorben sein während des Badab-Konflikts. Und da gibt es jetzt aber, es gibt irgendwie so ein Audiobook, das geht um so eine Gerichtsverhandlung zu den Flesh Terrors. Und da taucht er halt wieder auf und spricht sich halt für eine Auflösung des Ordens der Flesh Terrors ein. Aus und dementsprechend ist er halt nicht gestorben. Und das sind immer so Sachen, wo ich dann denke, so alles klar, ihr schreibt in dem einen Kampagnenheft, okay, der ist umgekommen, als das Schlachtschiff explodiert ist und irgendwie 80 Jahre später taucht er auf und nimmt an so einer Standardverhandlung teil und es wird überhaupt nicht zur Sprache gebracht, warum der wieder da ist. Das ist halt immer so ein bisschen...
Wir alle sind Malakim Forus.
Ja.
Der Alpharius des Kleinmannes.
Ja, auf einmal ist er wieder da.
Der Farius ist klein, Mann.
Genau. Und das ist halt irgendwie immer so ein bisschen bescheuert. Aber naja. So viel zu dem Strafkreuzzug. Habt ihr da noch Fragen zu?
Nee.
Ich Das finde ich soweit.
Nee. Oh ja, was auch noch super geil ist an den Lamentas. Es tut mir leid, dass ich jetzt so mega in meinem...
Mach!
Ich habe gerade Flitterwochen mit den Lamentas.
Ja, du bist gerade schon lamentieren. Das finde ich wirklich gut.
Es gibt einen Cybot von den Lamentas, der ist in der Death Watch und der ist davon überzeugt, dass er der letzte Überlebende seines Ordens ist.
Fantastisch. Das habe ich auch mal irgendwo gelesen.
Super, finde ich richtig großartig.
Wurde er denn schon von einem Gegenteil überzeugt?
Also nein. Er ist davon überzeugt, er ist der Letzte seines Ordens.
Schade. Und das wäre natürlich geil, wenn er noch irgendwie Brüder in seiner Truppe da hat, die dann sagen, ey Clarence, Alter, entspann dich mal, es gibt noch mehr von dir.
Währenddessen beißt sich das Ganze halt auch super krass mit dem aktuellen Primaris-Lore, ich habe mir gerade den Codex Blood Angels gekauft, weil ich dachte, ist ja ein Blood Angels Nachfolgeorden, hole ich mal bei den Codex Blood Angels. Und da gibt es Lamentas Primaris. Also,
okay.
Ich meine, seit hier Speer des Imperators sind wir ja quasi 100 M42 und da scheint es noch Lamentas zu geben. Also sie haben es überstanden.
Ja, die haben ja um die ganzen Primaris, die sie irgendwie aus dem Nichts gestampft haben. Ach Gott, ey, das ist furchtbar eingeführt worden. Aber so naja, die haben so halt, dumm. Die haben halt allen möglichen.
Das ist so ein bisschen wie mit der Band Madsen. Mit Warhammer 40.000 verhält es sich so ein bisschen wie mit der Band Madsen. Wie kann man sowas Geiles in die Scheiße rammen?
Tja, frag mal Köfte.
Wie kann man sowas Geiles verkacken? Das fragt man sich, wenn man sich die Primaris anguckt. Ja.
Naja, aber auf jeden Fall
mein Freund Benny zitieren und der hat gesagt, wie kann man sowas Geiles verkacken?
Ja.
Hat er gesagt?
Ja.
Ja, moin. Liebe geht raus an Benny übrigens.
Benny, du wirst das hier niemals hören, aber Benny.
Trotzdem bist du ein geiler Typ, wir lieben dich.
Auf gute Freunde.
Verlorene Liebe. Boah, übrigens, ich habe ja gestern mit einem Freund zusammen gemalt und hatten uns dabei die Dingens-Folge angehört, War of the Beast, und da wurde Troopers erwähnt. Und kannte ich gar nicht vorher, also vom Namen her, aber noch
nicht. Was?
Nein? Nein.
Alter.
Haben wir da reingehört und das klang ja genau wie Onkels. Das war ja für,
Onkels für Linke. Boah. Also Onkels für Linke, da trifft man sich, das ist die Hufeisentheorie.
Boah, ja. Ist real.
Ist die Hufeisentheorie, was sie immer sagen.
Das war ja scheußlich. Meine Güte.
Das ist scheußlich. Dennis, du hast nur vergessen, wir kommen niemals in den Himmel, weil wir Barbaren sind.
Weil wir Barbaren sind,
ja. Ach so, ja.
Oh Gott.
Und der fand es aber auf jeden Fall richtig gut. Der so, ja, hier ist, ja, komm mal, ich kann noch ein anderes Lied vorspielen. So, ich mag auch Stille.
Ich mag auch Stille. Aber kam die Folge denn gut an?
Ja, voll. Wir haben beide viel gelacht. Das war sehr gut.
Sehr schön. Super. Das ist unser, darauf liegt unser Hauptaugenmerk, dass immer viel gelacht wird.
Viel gelacht über uns. Über unsere mangelhaften Moderationsfähigkeiten.
Nee, wieder viele, viele, also wirklich, muss man ja sagen, das ist ja ein Feuerwerk an improvisierten One-Linern und Witzen. Also das muss man ja auch erstmal können, ne? Das ist schon, also abgesehen davon, dass es halt viel sehr zugänglich dargebracht wird, der ganze Lore-Krempel, finde ich. Also wenn man jetzt nicht nur Bock hat auf so stumpfes Runtergeratter wie heißen sie, 40 Facts about Warhammer 40k.
Ja.
Es gibt ja gefühlt 100.000 Leute, die genau das machen. Also wenn du Bock hast, irgendwie einfach nur Seite 1 bis 1000 irgendwie 1:1 runtergerattert zu kriegen, dann gibt's ja genug YouTuber, Podcaster und Co., ja, die genau das alles so machen und extrem detailliert, aber wirklich extrem detailliert. Aber
das ist ja auch gut. Also das ist ja auch geil. Ich finde das auch gut.
Das ist doch wirklich cool.
Und ich höre das ja selber. Also ja. Ich will ja auch niemanden schmälern.
Nein, das ist
wir machen so die zugängliche Variante. Wir sind so die Lebenshilfe der Warhammer-Fans.
Nee, nicht ganz. Wir sind die Non-Profit 40k Podcaster des kleinen Mannes,
wie der ja, sagt. Wir machen das auch ohne, auch wo die anderen immer ab an, aufrufen, spenden für unseren Patreon und bla bla bla. Wir, brauchen wir nicht. Hm.
Ja? Wir wollen auch gar nicht
arbeiten. Seid einfach Fans. Wir gehen arbeiten.
Ihr seid alle Jobs. Mal haben gar keinen Turn drauf. Schickt uns mal eine Palette Hansa Knack.
Wir wollen uns ja gar nicht bereichern, weil dann kommen wir nur irgendwann, kriegen wir Ärger mit Games Workshop.
Ich meine, das Rügenwalder Sponsoring wäre schon nice.
Ja. Ja, da haben wir auch noch was vorbereitet.
Da haben wir noch was in
Petto. Ja, da haben wir richtig was
im Petto. Da haben wir Petto. Das wäre richtig geil. Nee, aber was ich noch abschließend dazu sagen wollte, das ist natürlich mega cool, dass das so viele machen und wir wurden an der einen oder anderen Stelle auch schon mal leicht kritisiert, warum wir das nicht so machen. Und genau das ist der Grund, weshalb wir das nicht so machen, weil wir gar keinen Turn darauf haben. Das ist cool, wenn das andere Leute machen, aber es machen andere Leute. Und wenn das schon 10 machen, brauchen wir das nicht auch. Wir machen es einfach easy peasy aus der Hüfte rausgeschossen und schrauben uns dabei noch die eine oder andere Palette Holz in den Kopf.
Oder 2 Flaschen Wein.
Oder 2 Flaschen Wein und teilen uns jetzt brüderlich.
Ich habe auch noch so eine Astra-Rakete, die wir freundlicherweise gesponsert bekommen haben. Aber da sprechen wir gleich drüber. Okay. Eigentlich musst du jetzt erstmal das Schicksal der Astral Claws erklären.
Ja, da war ich gerade hier
so. Wir haben ja noch einen so einen Punkt, den müssen wir auf jeden Fall noch
machen. Okay, zurück zum Sport.
Ja, zurück. Danke.
Danke.
Bille.
Okay, Spaß beiseite. Das Schicksal der Astral Claws. Da springe ich einmal kurz in das Jahr 9.
Lass es bitte noch deutscher aussprechen. Astral Claws.
Astral Claws. Astral Claws. Also Astralkörper.
Astral Klaus, ne? Wir kennen ihn alle.
Astralkörper Klaus.
Astral Klaus.
Seines Zeichens Bademeister in Oberhausen, aber nee.
Hat einen fetten Riemen, zeigt ihn aber nicht gerne.
Hat einen fetten Riemen.
Der ist Badabmeister.
Ja, Badabmeister.
Die du.
Wird immer besser.
Also, Astral Claws, ja, das Schicksal der Astral Claws.
Nicht zu verwechseln mit Santa Claus, der musste ja schon nach Hause.
Genau. Springen wir einmal kurz in das Jahr 915M41. Und hier nochmal ganz kurz, das wurde ja vorhin auch schon erwähnt, dass der gute, in Anführungszeichen, gute Inquisitor Frayn nach seiner Rückkehr nach Terra sozusagen als letzte Amtshandlung die Auslöschung halt der Astral Claws befohlen hat und damit halt auch die gesamte Tilgung aus der die gesamte Tilgung aus der Geschichtsschreibung Terras. Und ich muss mal kurz intervenieren hier. Mein lieber Lekuschinski, das ist mal eine Dose Bier. Also?
Du kannst uns jetzt viel erzählen.
Okay, wir posten noch ein Foto davon. Das kommt in die Slideshow. So viel sei gesagt. Gut, also ja, wieder zurück zur Ernsthaftigkeit. Das Schicksal der Astral Claws. Ich habe es gerade schon einmal kurz gesagt. Es war natürlich so, dass sie ausgelöscht wurden und so weiter und so weiter. Die wenigen Überlebenden, die es gab von den Astral Claws, haben sich halt komplett dem Imperium losgesagt unter der Führung von Huronson Blackheart.
Ja, er hat sich dann umbenannt.
Jetzt,
er hat
jetzt
eine Geschlechtsumwandlung, ne? Eine Namensumwandlung.
Genau, in Huron Schwarzherz.
Huron Schwarzherz.
Oder
ich auch Blood Reaver genannt. Ich glaube, in der aktuellen ist es Huron Blackheart.
Ja. Ob es da im Malstrom oder im Eye of Terror so ein von Zinsch geführte Behörde gibt, wo man dann Namensänderungen beantragt, wenn man übertritt? Erstmal so zur Einbürgerung.
Ja, ich glaube, das ist diesen Warclaimer-Typen, die haben alle so geile Namen.
Aber diese Behörde, was du gerade sagtest, du kennst doch garantiert die Asterix-Filme,
ja,
die Comics. Das Haus, das Verrückte macht?
Ja.
Siehst du, das ist nämlich die einzige filmische und comic-mäßige Darstellung, die es von dieser Behörde gibt.
Das ist ja auch im Witcher 3 ist das auch. Da haben sie das quasi 1:1 kopiert als Quest. Das ist super.
Ja, mega. Passierschein 38. Naja, auf jeden Fall unter der Führung unter Hurons Führung haben sich halt komplett vom Imperium losgesagt und haben die Piratenbanden des Malstroms komplett unterworfen. Also die
Piraten ist einfach so ein Scheißwort, ne?
Wie heißt es auch? Aber es, wie willst du es sonst nennen?
Störtebeker, ne?
Störtebeker, ihm seine
Rose. Ja, da komme ich hier von Hamburg weg, ne?
Ja, irgendwie, wenn es sich um Space Marines handelt, Piraten verbinde ich immer mit Eldar. Und
bei Space Marines verbinde ich immer direkt mit Augenklappe und Holzbein.
Ja. Piraten, da denke ich gleich an so 50er, 60er Jahre Piratenfilme.
Sindbad.
Wo die so ganz dünne Oberlippenschnurrbärte hatten.
Ja, ich habe ja so einen fetten, Magnum-Balken.
Ja, ich weiß, aber ich meine, wenn ich so an Piraten denke.
Ach so.
Und dann also so Seidentücher um Kopf und so ein Scheiß und dann irgendwie so ein Rüschenhemd, weißt du? Und sowas alles. Und dann mit so einem blank gewichsten Degenübel.
Schön, vorher nochmal mit dem Froschfotzenleder rübergegangen.
Bestes Leder.
Oder?
Ja,
klar.
Ja, aber bei Space Marines werden wir meistens Renegaten genannt. Renegaten klingt
ja immer Renegaten.
Klingt so offiziell. Gut,
okay, also Renegaten. Die Astral Claws haben die Renegaten des Malstroms unterworfen, zumindest größtenteils. Haben dann ihre Imperial Heraldik entfernt, entartet, entfernt halt, keine Ahnung. Und haben sich, ich weiß nicht,
wie war entweiht das? Auch.
Entweiht, genau.
Viel rauf ornaniert.
Schwarze Schulterpanzer, rote Rüstung, oder war das andersrum?
Ja, ist egal.
Also auf jeden Fall, also schwarz-rote Rüstung.
So und so.
So und so. Und haben halt ihre ehemaligen Ordenssymbole einfach mit roter Farbe überstrichen, durchgestrichen, wie auch immer. Und
die haben vor allen Dingen das Astral Claws Logo durch Hurons persönliche Heraldik in abgewandelt
ersetzt. Ja, aber persönliche Heraldik im Sinne von, weil Huron hatte die Klaue des Tyrannen mit einem siebenzackigen Stern.
Ja.
So, also die halt, also die Klaue umschließt diesen Stern, aber hatten die roten Korsaren, wie sie sich da genannt haben, nach ihrem Fall, nach ihrer Auslöschung, wie immer, hatten die nicht einfach nur diese Faust in Schwarz?
Ja.
Eine schwarze Faust ohne Stern?
Ja, genau.
Ja.
Abgewandelt, sag
ich. Ja, abgewandelt.
Ja. Ja. Und Hurons Körper wird wiederhergestellt. Er kommt in einen schwerst modifizierten Terminator-Anzug und er steht am 12. Tag wieder auf.
Wie Jesus.
Mhm. Nur besser, weil E-Klaue mit eingebautem Heavy.
Weil er eine Sonnenbrille hat und eine Kanone.
In dem Moment, wo Jesus eine Sonnenbrille aufgehabt hätte, wäre er cooler gewesen. Aber hat er verpackt. Huron, aber ich glaube, Dennis, da kannst du ein bisschen was zu erzählen, weil im Zuge deines Umbaus hast du dich ja ein bisschen mit Huron beschäftigt, oder?
Ah.
Erzähl doch mal ein bisschen was.
Nein.
Und welche Patzer GW sich da geleistet hat
für den offiziellen Modell. Also ich bin in dem Lore dazu noch gar nicht so deep drin, außer dass er jetzt, der wurde ja von Abaddon Shanghai sozusagen, wo er dann eingesehen hat, ja gut, ich habe hier meine Truppe und wir können hier schon so ein bisschen was reißen, aber so gegen so einen ganzen schwarzen Kreuzzug schaffe ich es nicht. Aber ja, ich war halt am Überlegen, weil das Originalmodell von Luft Huron ist ja ein
abgebrochener Gartenzwerg.
Ja, es, wie alle die, muss man ja sagen, wunderschönen Forge World Space Marine Modelle aus der Zeit, leider viel zu klein. Aber es ist halt ein Space Marine in Relic Terminator Armor mit einer geilen E-Klaue und einem Heavy Flamer. Und das GW-Modell ist halt ein Knilch mit einer völlig überproportionierten Hand in einer Power Armor. Ja, ich meine, die ist schon sehr groß, ne? Sollte,
sagen wir so ein bisschen Popeye-mäßig.
Die sollte nicht größer sein. So ein bisschen Winkerkrabben-Style.
Ich finde, die können auch größer sein.
Ich hatte dir ja auch, als wir angefangen haben, diese Folge zu planen, diese ganzen alten White Wolf-Artikel geschickt, wo es noch gar kein Modell zu ihm gab. Und da haben die das ja selber gebaut. Und das fand ich halt auch total cool und kreativ irgendwie, ne? Weil die hatten ein Artwork und daran haben sie sich orientiert. Und ich, nice.
Super. Total gut. Ja, dann hatte ich dich ja mal gefragt und oder in unsere Gruppe mal reingestellt, wie sieht's denn da aus? Wisst ihr da was zu? Und dann ja, kam halt auch raus, dass es halt eigentlich lore-konform wäre, ihn halt in diese, in eine auch in eine Terminator-Rüstung zu stecken. Ne? Also schwer umgebaut, Rückenplatte, eingebautes Lebenserhaltungssystem. Und dass der Typ ja im Prinzip eigentlich nur noch wütend und traurig ist, weil er nonstop Ultraschmerzen hat. Was ich
genau, nachvollziehen das ist kann, halt auch
wenn der Körper
auf der Nightlords, Hälfte in der Nightlords-Trilogie kommt er halt einmal vor, weil die Nightlords unter Talos ihm da so einen kleinen Kreuzer klauen.
Mopsen.
Und
zurückmopsen.
Ja, das sagt meine Tochter auch immer, ich mops was. und da wird er halt auch, also Huron wird da halt als extrem verkrüppelt und gepeinigt dargestellt. Ne? Das ist ein Irrer, der Typ ist wahnsinnig. Ne?
Aber er wird auch ein bisschen dummdürlich dargestellt, ein bisschen zu viel für meinen Geschmack.
Findest du? Ich finde, er wird halt dargestellt als absolut wahnsinniger, von Schmerz gepeinigter.
Ja, aber auch so ein bisschen so, wo mir denkt so, naja, komm, also.
Stellst du gerade Aaron Damsky Bowdens Autorenfähigkeiten in Frage?
Das will ich niemals tun.
Okay, dann bin ich aber ruhig.
Du kannst die Knarre wieder wegpacken.
In welchem Nightlords-Roman ist das?
Im zweiten, glaube ich.
Ah, okay.
Bluträuber.
Der Bluträuber. Wir hatten ja nicht. Wir müssten sogar das Blut klauen. Das Blut.
Der Mönch mit der Peitsche.
Und zu sächsischen Akzenten könnte ich gleich eine Geschichte erzählen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es machen sollte.
Warum?
Da habe ich auch ein ganzes Audio-File, was wir hier in den Podcast hochladen könnten.
Echt?
Ja, von meiner Nachbarin, die Besoffene, die immer rumschreit nachts.
So, die Geschichte, ja, ja.
Och, du anatolischer Ziegenficker. Es liegt nicht an Sachsen. Auch in Hamburg können die so sein.
Ja, da fallen die Sachsen ein, die hängen hier rum, leben von unseren Steuergeldern.
Nehmen uns die Arbeit weg.
Die hängen hier an ihren offenen so. Fenstern.
Wir armen Punker, wir müssen auf den Bau und Malochen, um den ihr Hartz IV zu finanzieren.
Und unseren Podcast-Scheiß zu machen.
Ja, ist so. Wir armen Punker. So hätten wir das nicht vorgestellt, dass ich damals Anarchie gebrüllt habe.
Wir haben schon Rough Life, Alter.
Ja.
Aber dafür, dass wir solche harten Assis sind, natürlich.
Sind wir auch doch recht solide mit zwei Kindern und einem festen Einkommen.
Wollte ich gerade sagen, wir spielen schon hart nach den Regeln. Also,
Ich war ja nie Punker, nee. Das will ich mal kurz klarstellen.
Und wir mögen dich trotzdem, siehst du, wir sind offen für Neues.
Das ist Ökumene, gelebte Ökumene.
Mir ist das auch alles egal.
Alles egal.
So, ich muss diese Folge mit einer Hölle zu schneiden.
Ja, weißt du warum? Wir wollen uns jetzt hier spontan so einen reinstellen, wird es keinen Morgen geben.
Ja, aber ich habe so viel. Ja, da möchten wir auf jeden Fall einmal dem Merlin danken. Der hat mir so eine riesen Dose Astra Rakete. Wo kriegt man sowas bitte her? Das ist ein Liter in der Dose. Er meinte zu mir, ja, da wird ein geiles Geländestück draus. Aber wir müssen das natürlich erstmal trinken, ne?
Ja, ja.
Womit wir natürlich extreme Probleme haben.
Alles für den Tisch.
Ja, wir haben so einen Hobbyclub, da profitieren immer alle von. Da freut sich immer jeder, wenn irgendwer Gelände baut.
Von unserem Alkoholkonsum. Wir haben schon eine ganze Stadt aus Dosen.
Bist du fertig mit dem Schicksal der Astral Claws?
Ja, das ist schon fertig.
So. Wollen wir zum Abschluss kommen? Bist du fertig mit dem Schicksal der Astral
Claws? Immer noch, tatsächlich, ja.
Dann kommen wir jetzt zur Playlist. Wollen wir als allererstes Santa mal
abfrühstücken? Ich bitte darum. Hast du schon was Geiles?
Oder? Also erstmal kriegt der Benny Hill, wie er es wollte. Er ist ja auch ein netter Typ und so.
Genau.
Obwohl er sagt, er kann am Sonntag und sagt dann im ersten Atemzug, ich muss um 10 los.
Wir haben jetzt 23.42 Uhr.
Ja, wie sich das gehört.
So wie sich das gehört. Leicht
also Benny Hill Theme für Santa. Und außerdem hätte ich noch ganz gerne...
Für Santa? Achso, ja.
Ich male gerade meine Lamentas an, aber ich warte immer noch auf eine Bestellung Schulterpanzer aus Großbritannien und das kann sich nur noch um Monate handeln wegen Brexit und fickt euch. Ich habe gerade einen Lametta bemalt, den habe ich Louis Mustard getauft, also Louis Senf. Und weil das ja Battle Brother Louis ist, würde ich mir gerne für Santa vom Talking Brother Louis
wünschen. Wow!
Das ist sehr weit ausgeholt, aber, für Santa Modern Talking Brother Louis.
Irre,
oder?
Irre!
Dennis, hast du eine Idee oder Du wusstest, dass wir wieder eine Playlist machen, oder?
Ja, ich habe auch einen. Ich habe auch einen.
Ja, dann mach
mal. Passend zum Thema hätte ich gerne. Habt ihr schon Hip-Hop drauf eigentlich?
Nee, ich glaube gar nicht.
Dann wird's Zeit. Ich hätte gern den allseits politisch korrekten Necro mit dem Titel Circle of Tyrants.
Alright. Da hast du auch letztens deine Story bei Instagram gehabt, ne? Finde ich sehr gut.
Ich hätte jetzt ja mit Farid Bang und Stirnackenkommando gerechnet. So wegen Astartes halt, weißt du?
Ja, aber so Leute wie Farid Bang oder auch, boah, damals auch Bushido, das waren so Gründe, warum ich jahrelang kein Hip-Hop gehört habe. Also zumindest nichts Deutsches.
Verständlicherweise, ja. Deutscher Hip-Hop ist auch, das ist wie mit deutschem Punk. Das ist komisch, dass sich das wieder so gleicht.
Wobei Mülheim asozial ganz nice ist.
Ich habe Punkrock tatsächlich als Jugendlicher durch hier American Pie und Tony Hawk Pro Skater bin ich zum Punkrock gekommen.
Ja, ähnlich.
Und da hört man halt so amerikanische Pop-Punk, kommt dann zu amerikanischem Hardcore und geht immer weiter. Und irgendwann checkst du, ja, okay, deine Punker-Kumpels aus Deutschland, die hören deutschen Punk. Und das ist halt alles scheiße.
Yo. Ey, das ist, glaube ich,
auch mit deutschem Hip-Hop.
Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich immer, alle meine Kumpels waren eigentlich Punker, weil wir auch Skateboard gefahren sind und sowas, ne? Und die haben aber alle nur Deutschpunk gehört. Und da ich gedacht habe, das ist grundsätzlich Punk, habe ich gedacht, boah, nee, dann mache ich keinen Punk. Und dann habe ich
gibt auch geile Sachen.
Ja,
die Bullen.
Die kenne ich nicht. Aber dann habe ich halt im Nachhinein dann auch ganz viel so Ami-Punk kennengelernt. Und da sind ja auch durchaus Sachen, die ich extrem feiere.
Ja, aber ganz ehrlich, deutschen Punk, es gibt auch gute Sachen. Jetzt im Nachhinein betrachtet, als Jugendlicher war ich immer so richtig anti-Deutsch-Punk, so, fand ich richtig scheiße. Aber so im Nachhinein betrachtet, die Bullen, super geile Band, Dessau bei Nacht, oder,
ich glaube, ja.
Ja, ist das richtig gut, oder die Bullen Feierabend, auch richtig geiler Song. Zieh dir einfach mal die Bullen rein, so als persönlicher Tipp mal. Super geile Band live, auch richtig, richtig witzig. Treten alle auf als Polizisten, schlagen mit Schlagstöcken auf die, Zuschauer ein, super.
Auch, die Ärzte sollen ja auch eine sehr große deutsche Punkband.
Ja, aber die Ärzte, ich meine jetzt mal unter uns. Wir sind alle erwachsen, das ist schon eine gute Band.
Ey, ich hab mich einmal breitschlagen lassen, um ein Konzert mitzugehen, das war super.
Ja, absolutes.
Also wenn man Bock auf Entertainment hat und so, das ist schon, du hast einen geilen Abend.
Aber auch Terrorgruppe, mega live, ich liebe Terrorgruppe, echt.
Nee, meine Songauswahl für die Playlist kommt von Wolf Brigade und ist Doomsday Dominion. Von der aktuellen Scheibe Enemy is Reality.
Ja.
Mega Platte im Ganzen sowieso, aber Doomsday Dominion hat für mich, also bin ich der Meinung, passt gerade ganz, ganz nice zu Huron und seinem ganzen Bums.
Ja, was werde ich hinzufügen? Ich wollte gerade irgendwo so Deutschpunk. Ja, Knochenfabrik Filmriss wollte ich mal als gutes Beispiel für den guten deutschen Punk bringen. Super, super Song. Aber für die Space Sharks oder Kakarados Astra würde ich gerne von KIZ Ehrenlos
rein. Ich dachte kleiner Hai.
Nee, Ehrenlos.
Ehrenlos.
Super geil, musst du dir mal anhören. Ist ein geiler Song. Deutscher Hip-Hop hat auch seine Sternstunden.
KIZ war mir immer zu Rucksack. Ja, ich weiß, ist nicht mein Humor. Ich muss ja zugeben, es gilt die Pleasure von mir. Ich stehe ja voll auf Hamburg 187 Straßenbahn. Ja, Mann.
Oh Gott, jetzt ist mir gerade ziemlich viel Kotze hochgekommen.
Ja.
Das schneiden wir auch raus.
Finde ich super.
Aber dann haben wir die Playlist durch, oder?
Ja.
Ja, schön. Wir sind jetzt gleich bei 3 Stunden.
Ja, moin.
Wollen wir das langsam begraben?
Ja.
Wir machen auf jeden Fall nochmal eine Folge zu den einzelnen Space Marine Orden, die am Badab-Konflikt beteiligt waren. Aber wir haben vor, nachdem wir die Hauptlore von Warhammer 40k abgearbeitet haben, Folgen zu machen, wo es halt allein um Orden der Space Marines geht oder um Regimenter der Imperialen Armee. So.
Super.
Und genau.
Ein anderer Blick auf.
Da wird wahrscheinlich die erste Folge und die zweite Folge geht wahrscheinlich direkt um Orden, die am Badab-Konflikt beteiligt waren. Da habe ich Bock drauf. Ist geil. Ich hatte eigentlich vor, unsere Community zu fragen, worauf sie Bock haben, aber ehrlich gesagt, würde ich eher danach gehen, worauf ich Bock habe.
Ja, dafür macht man es ja.
Bei dir fragt uns unser eigenes Why is it cool, sich auf Sonntag um 23.54 Uhr reinzuordnen.
Das ist auf jeden Fall eine Lebenseinstellung.
Ist so. Don't hate my lifestyle, Alter.
Okay, Dennis, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ist ja wie immer mega.
Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Lamentas, Astral Claws, Mantis Warriors und Kacke. Wie heißen die anderen noch, die am Anfang rausgeflogen sind?
Ach, Ovir.
Blablabla-Guard.
Die Charnelguard. Charnelguard waren früh raus und die Knights Errant auch.
Ja, aber wir reden jetzt ja nur über die Sezessionisten.
Ach so, nee, Charnelguard waren Warders.
Sei ja.
Sezessionisten, weiß ich gar nicht.
Der war ja Wardens.
Ach so, ja klar, Entschuldigung. Meine Güte, jetzt, es ist spät. Ich stehe
es ist spät auf dem Schlauch. Wir müssen alle langsam ins Bett.
Aber, warte, ich hab sie.
Charnelguard.
Ja, Charnelguard waren ganz früh raus, schon bevor der Bürgerkrieg losging. Genau.
Bist du. Und in diesem Sinne sind wir auch raus und du bist eine wunderschöne Nacht. Die Kanter sagen würde, es muss sein, dass wir